Hi.
Welcome to a new episode of Schwitzkasten.
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 Schwitzkasten. One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history.
Hey, Niklas.
Hallo, Lukas, du. Grottenolm.
Grottenolm.
Ja. Na?
Na?
Wie ist es?
Ja. So.
Du mit deinem Karottenkuchen.
Ja.
Vor der Nase.
Ja, der Karottenkuchen Gottes, ey.
Hier ist so ein Karottenkuchen. Wir sitzen heute bei Lukas und nehmen auf. Hier ist so ein Karottenkuchen, der ist schon seit dem Wochenende existent.
Ja.
Heute ist Donnerschwitz.
Heute ist Mittwoch. Schwitzwoch.
Schwitzwoche ist heute. Ja. Und der hat schon so richtig 3-4 Tage durchgesapscht und ist so eine richtige klitschnasse Karottengottheit.
Ist echt hart, ey. Der ist so geil.
Ist weich, ist weich. Ist nicht hart. Ist nicht hart.
Ja, stimmt. Der ist so sapschig. Man sieht auch so in der Seitenansicht, im Profil, im Schnittprofil, sieht man auch so diese Feuchtigkeitssammlung so ein bisschen da, wo er besonders geil klitschig ist.
Ja.
Und dann dieses jetzt leicht kühle Frosting eben dadurch, dass der halt im Kühlschrank gelebt hat.
Gott.
Der ist schlimm lecker leider. Ja.
Oh.
Ja, man gönnt sich.
Ich hoffe, das hört dir niemand jetzt irgendwie morgen so um 15.30 Uhr.
Pech.
Zack. Wo man eigentlich so einen Kuchen essen will vielleicht mal oder so. Und dann aber keinen zur Verfügung hat.
Hm.
Das wäre schlimm.
Also, wer unseren Podcast halbwegs regelmäßig verfolgt, wird wissen, dass es akute Gefahr von Gebäckverzehr gibt.
Ja, ja. Stimmt. Nicht während der Aufnahme meist? Oder?
Nee.
Ja.
Aber so, dass wir darüber reden, dass wir gerade was hatten oder sowas. Dass wir gerade was hatten.
Ja, auch. Ja.
Aber ja. Ich werde trotzdem nebenbei vielleicht daran rumnuckeln, mal sehen. Das muss hier mehr in meine Nähe, dieses Getränk. Ich will mich nicht so viel bewegen.
Ja, wir haben lange nicht bei dir aufgenommen.
Wir haben lange nicht bei mir aufgenommen.
Also den ganzen Monat noch nicht.
Stimmt.
So, echt ohne Scheiß. Aber wir haben generell einen schwachen Podcast-Monat, was die Quantität angeht.
Ja.
Qualität wie immer hoch.
Ja. Diesmal lag's an mir. Ich war krank. Ich war einfach krank.
Ey, geht vielen so zur Zeit.
Ja, es geht leider richtig um. Ich war heute jetzt, also ich bin in maximal perfekter Verfassung für diesen Podcast.
Ja.
So, weil wenn man halbwegs aufgeweicht ist und nicht mehr so richtig leistungsfähig, dann wird es eigentlich richtig gut bei uns, so gesprächsmäßig.
Ja,
ich war heute das erste Mal nach weitgehend ausgestandener Krankheit. Ihr hört es vielleicht, ich habe noch so ein bisschen so klassische Restsymptome, aber völlig unproblematischer Natur, war ich heute das erste Mal wieder beim Training. Das heißt, ich bin jetzt in jeglicher Hinsicht einfach fertig mit der Welt.
Ja, zu Recht.
Hab Carrot Cake vor mir, hab Spezi hier als Getränkebasis.
Was ist Spezi?
dieses hier.
Paulaner Spezi.
Genau.
Okay. So kenne ich. Nee, kenn ich.
So ein cola-haltiges Brausegetränk.
Ja, kenne ich von früher noch.
Genau. Ja, das ziehe ich mir jetzt rein und dann reden wir.
Den Rest mache ich.
Genau.
Ja, leg dich zurück. Lehn dich zurück.
Wenn du auf eine Sache verlassest, dann darauf.
Auf den seriösen Part hier im Podcast, genau. Wie letztens noch wer gesagt.
Insofern, lass mich dich doch fragen, Niklas, was hast du vorbereitet für heute?
Ich habe mir auf dem Weg hierhin, ich bin heute Fahrrad gefahren, weil es in Hamburg mal einen Tag seit, keine Ahnung, 5 Wochen das erste Mal nicht geregnet hat.
Ohne Scheiß.
So.
Und aber dafür direkt richtig schöner Herbsttag.
Ja, komplett. So, und jetzt habe ich mir ein paar Bier hier eingepackt, die stehen hier jetzt rum. Werden warm, das heißt, ich muss schnell trinken.
Ja.
Und aber das sind wir auch gewöhnt hier. Und ansonsten habe ich überhaupt nichts vorbereitet.
Sehr gut.
Ich habe aber ein bisschen geguckt, also gab ein bisschen Wrestling die letzten Tage.
Das stimmt.
Ich habe ein bisschen WWE Raw und SmackDown geguckt, ich habe viel NXT geguckt.
Aha.
Halloween Havoc.
Halloween Havoc, genau.
Ja,
kroatisches Grusel-Event.
Genau, Shoutout Nico und Robert Kovac. Ist immer gefährlich, wenn man solchen alten Fußballern Shoutouts gibt, die sind dann in irgendeiner komischen rechten Motorradgang plötzlich.
Das
kann immer sein.
Also keine Ahnung, ich weiß nichts über die und ihren aktuellen Stand. Sind sie nicht Trainer?
Ja, waren sie beide auf jeden Fall. Vielleicht sind sie es noch, vielleicht sind sie im Gefängnis. Ich weiß es nicht.
Genau, Trainer in was, ist die Frage.
Ja. Ja.
Ja.
Ja, auch nicht.
Für den bewaffneten Widerstand.
Ja.
Nee, aber ja, ist richtig. Egal, es war ja nur Name-Dropping.
Ja.
Ja.
Ja, genau. Ansonsten wirklich nichts vorbereitet. Keine Ahnung, ich bin einfach so durch die Wrestling-Welt geschlittert.
Ja.
Ich habe sogar ein bisschen Wrestle-Dream geguckt von AEW, das lief jetzt auch.
Mhm.
Tja, dann, keine Ahnung, also echt, ja, wir lassen einfach mal irgendwie ein bisschen Schwitz schnacken.
Ja.
Ach so, und wir müssen noch darauf anstoßen, dass wir heute Tickets gekauft haben.
Wir haben, wie du das so klingen lässt, als hättest du etwas dafür getan.
Nichts habe ich dafür getan.
Ja.
Selten so wenig dafür getan.
Shoutout Sven, Tim, Mario. Ihr wisst warum. Ihr seid die Besten. Vielen, 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 vielen tausend Dank fürs Kümmern. Ja.
X-Faktor Gregor, Shoutout. Er hatte so einen entscheidenden Tipp gegeben, habe ich gesehen. Für irgendein
ist richtig.
Ticket
ja.
Sideway.
Ja.
Ja.
Großartig. Nee, ist also super cool. Genau, wir sind jetzt organisiert. Es geht los. Wir fahren gemeinsam nach Düsseldorf zu Raw.
Yes.
Und um die Gegenwart von Stephanie Verkehr zu spüren.
Ja.
Das kann man wohl ziemlich genau auf das runterbrechen.
Komplett.
Genau. So, also, wen von euch sieht man noch da?
Im Januar geht's los. Road to Royal Rumble.
Genau.
Ihr habt das bestimmt mitbekommen. Wenn nicht, sage ich es nochmal. WWE hat ein paar Deutschland-Stops eingelegt. Mhm. Und sogar auch für TV-Shows. Raw und SmackDown. Am 12. in Berlin SmackDown und nee, am 9. und am 12. in Düsseldorf Raw. Und das ja, machen wir zusammen in Raw mit.
Yes.
In Düsseldorf, in Raw.
Ja.
Mhm.
Genau, ich gönne mir Berlin auch noch.
Schieb's dir rein, ohne Scheiß.
Schieb ich mir auch noch rein. Einen SmackDown einfach vertikal rein inhalieren.
Ja.
Genau, aber ja, Raw Düsseldorf is the place to be. Mal gucken, ob wir da noch irgendwo vielleicht die ein oder andere Person von euch treffen. Wir sind jetzt auf jeden Fall motiviert, euch bis dahin mit stabilem Merch zu versorgen.
Ja.
Das kommt ja wirklich wieder genau in diese Zeit rein, witzigerweise.
Traum.
Rund um Weihnachten herum. Ihr bekommt also demnächst Nachrichten, alle, die uns bei Patreon supporten, bekommen demnächst Nachrichten mit einer Größen- und Adressenabfrage, damit da nichts schief geht.
Heftig.
Ja, und dann gibt's wilden Scheiß.
Geil. Alter.
Ja, wer da noch einsteigen will, es ist nie zu spät. Gönnt euch, sucht mal nach Schwitzcast bei Patreon. Da könnt ihr uns gegen einen Obolus, von dem wir unsere Serverkosten und so einen Scheiß finanzieren, euch geile Shirts und so einen Quatsch sichern.
Ohne Witz.
Und ja.
Ihr werdet dann geliebt auf Live-Events.
Absolut.
Ja.
Yeah, gut, cool, so.
Wir droppen vorher nochmal, also ne, irgendwie Dezember, Januar und so droppen wir nochmal, wo wir dann genau sitzen und so und dann blabbern wir nochmal über, wo man sich vielleicht mal treffen kann.
Genau, so, irgendwie so rund ums Event rum und sowas.
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja.
Genau, wir sind nicht so scheu. Bisschen, aber nicht so.
Stimmt, ja. Mega.
Ja, bisschen scheu, aber nicht so, trifft auch zu auf verschiedene WrestlerInnen. Wir könnten Top 7 der scheuen WrestlerInnen heute vielleicht machen.
Ja, definieren wir scheu?
Nee, definieren wir nicht.
Gleich oder?
Völlig
nee, ich meine also wir beide, ob wir uns unter scheu das gleiche vorstellen.
Weiß ich nicht. Ich habe das jetzt einfach nur mal behauptet, scheu, um erstmal einen Cliffhanger zu haben für den Verlauf der Episode. Ob wir das einlösen, schauen wir mal.
Ich find's gut, glaube ich.
Ich finde das auch nicht uninteressant.
Scheue Wrestler.
Dann lass mal reingehen, aber in die bunte Welt von WWE. Wir haben uns vorgenommen, mal wieder über NXT zu quatschen. Das würde ich auch echt gerne machen.
Ja, lass mal ruhig machen.
So, da ist echt wild was los gewesen die letzten Wochen. Wer das, also wir haben im letzten Podcast die Hausaufgabe vergeben, ja. NXT zu verfolgen.
Ja,
voll, ne? So?
Klar, ja.
Wir kontrollieren das jetzt. So.
Ja, jetzt in diesem Moment.
Hefte auf den Tisch.
Zieht eure Hosen aus. Jetzt, egal wo ihr seid, im öffentlichen Nahverkehr, daheim. Zieht ja. Eure Hosen aus jetzt. So, wollen wir mal gucken.
Geil, mit dieser leichten Belegtheit, die mein Hals noch hat, habe ich ja. Heute eine extrem dreckige Lache.
Ja, das ist geil. Das
ist gut.
Ja. Und dabei hat Lukas so die Gabel so in zwei Fingern in der Hand vor. So,
ja, bin bereit zuzustechen in den ja. Kuchen hinein. aber ich habe auch diese Körperhaltung, die das auch noch fördert, dass man dreckig lacht. Ich liege hier wirklich halb. Genau, aber ein bisschen über die Welt von Raw und SmackDown müssen wir auch noch quatschen, weil wir sind ja jetzt quasi dadurch, dass Seth Rollins umgebracht wurde von wem nochmal?
Boom Breaker!
Genau,
ja.
Fiel der Name nicht ein.
Ja, kein Problem.
Ja,
Namen gebe ich dir.
Ich hab's ja nicht so mit Namen, da ja. Musst du manchmal einfach aushelfen und irgendwie gerade der Name fiel mir nicht ein.
Ja.
Ist der jetzt weg und sein Titel wurde für vakant erklärt.
Mhm.
Und es gab dann eine Qualifikations-Battle Royale und da hat sich jemand durchgesetzt und nun findet tatsächlich an diesem Samstag ein gar nicht so uninteressant ist, zumindest von der Card her, Saturday Night's Main Event statt.
So. Ist das jetzt Samstag oder was?
Jetzt kommenden Samstag. Wir sind quasi also jetzt hier an dem Punkt, wo man sich fragen könnte, will man darüber mal ausblicksweise reden. So.
Krass, also diesen Samstag, dann können wir eine kleine Blitzpreview machen.
Ja, heute. Genau.
Okay, ja. Ich wusste nicht, ich dachte, das wäre danach die Woche.
Nee, das ist jetzt. Also, oder? Warte, ich gucke das Alter, kurz nach. Schäde. Ich will ja kein Lügenbaron sein. Am 1. November, das ist fucking diesen Samstag.
Krass.
Und die Card liest sich aktuell, Stand Mittwoch, der, keine Ahnung, was für ein Datum heute ist, Alter, ist mir egal. Also wir haben allen voran CM Punk gegen Jey Uso für den Titel, den Seth Rollins bis vor kurzem noch hielt. Mhm. So. Den Betrüger, den Judas Uso.
Brudermörder.
Ja.
Brudermörder Geronimo.
Genau. Dann Codenbert Rhodes gegen Drew McIntyre.
Ja.
Um den fucking anderen Titel. Tiffany Stratton gegen die frisch heel-geturnte Jade Cargill um den Women's World Title. Mhm. Und auch der Intercontinental Title steht auf dem Spiel in einem Three-Way zwischen Dominic Mysterio, dem Sympathieträger Lateinamerikas.
Und amerikanische Hallen, muss man mittlerweile sagen.
Absolut.
Ja.
Penta und Rusev. Das ist eine okaye Card, ey.
Das ist eine okaye Card und da wird auch noch ein Match draufkommen, denke ich mal.
Ja.
Wir haben ja noch eine Smackdown vorher.
Ja, also so, da steht einiges auf der Card. Ja. Womit willst du anfangen?
Oh.
NXT.
Ich will eigentlich mit Ilya Dragunov anfangen.
Ja, dann fangen wir mit Ilya Dragunov an, alles klar.
Wirklich?
Das ja, einfach, nee, ist gut. Ist einfach, dann schieben wir das NXT-Thema nach hinten. Alle Leute, die sich nicht für NXT interessieren, erstens Schande.
Schande, Scham.
Aber ihr könnt dann halt ab einem gewissen Punkt skippen, wenn wir durch sind mit dem Main-Roster-Kram. Machen wir es so.
Ja, machen wir es so. Das ist gut, das ist fair, das ist nett. Ilja Dragunov ist zurück. Was soll der Scheiß, Alter? Open Challenge vor ein, zwei Wochen. Sami Zayn verteidigt den US-Title gegen Ilja Dragunov. Dragunov einfach jacked. Hals-Tattoo. Ketten. Also, was willst du denn mehr? Also, wirklich sofort instant best looks in Wrestling. Also, ich bin fasziniert. Und seitdem ist Ilja Dragunov wieder einfach mal, also nicht nur, weil ich ihn irgendwie seit Jahren auch in der deutschen Wrestling-Szene immer wieder gesehen habe und gemocht habe. Ich bin wirklich entzückt, wenn er im Ring ist, weil er einfach so geil unique ist. Und er hat mir wirklich so, er zaubert mir eigentlich immer wieder dieses Lächeln bei SmackDown ins Gesicht, was ich eigentlich sonst nicht immer hab.
Ja. So. Der Typ ist schon special.
Der ist so special und so unique. Ja. Niemand ist wie er im Ring.
Niemand ist wie er. Und wenn diese ganze, also wir haben ja noch im letzten Podcast Sami Zayn für sein US-Title Open Challenge, genau, ja. Game gelobt, so. Und jemand hat es auch bei Spotify kommentiert, direkt mit so, ja, kaum lobt ihr das Ganze, zack, verliert er den Titel. Aber
ja,
ey,
sorry.
Ich sag dir ganz ehrlich, das ist nicht die einzige Sache, die wir hochgelobt haben, die danach direkt einkassiert wurde. Das kommt dann später. Aber ich sag dir ganz ehrlich, wenn diese komplette Open Challenge Nummer von Sami Zayn nur eine Rampe war, um mit Ilja Dragunov einen noch besser für diese Open Challenge geeigneten Typen zu positionieren, dann bin ich komplett fein damit. So, ja. Weil dann ist das ein Investment in Ilja fucking Dragunov. Und Mann, der Dude hat das halt verdient. So, der ist genau dieser Typ. Ich meine, WWE hat das für sich ja auch durchaus etabliert jetzt in den letzten Monaten und Jahren, kann man schon sagen. Neben den großen hochtrabenden Stories, die es da halt so gibt, ne? Diese eine oder anderthalb gute Stories, die sie dann halt immer haben, die Show so tragen. Mhm. Einfach echt viel geiles Wrestling einfach nur auf die Matte zu schmeißen, so. Mhm. Es gibt wirklich ganz viele einfach nur so Matches und so Pseudo-Storylines, möchte ich geradezu sagen, die nur dafür da sind, dass du einfach geiles Wrestling ins Gesicht geschmissen bekommst. Und Ilja Dragunovs Existenz ist das. So, der hat jetzt einen Grund, jede Woche rauszukommen und einfach ein random geiles Match gegen irgendwen zu scheppern. Das ist perfekt.
Ja.
Das ist perfekt.
Deswegen, ich glaube auch, er ist noch besser geeignet als Sami Zayn für diese Open Challenge Geschichte. Sein Charakter, sein Gimmick, möchte ich eigentlich sagen, basiert darauf, Schmerzen zu bekommen, auszuteilen und irgendwie zu kanalisieren.
Ja.
So, das ist sein Ding. Und eine US Open Challenge ist immer einfach hartes Totgeficke, so. Es ist einfach perfekt für diesen Mann, der halt, also ich meine, sein Slogan, seine Catchphrase ist mittlerweile Pain shall entertain you.
Ja.
So. niemand zählt Schmerzen so gut wie Ilya Dragunov.
Ja.
So, dieses ganze Overacting ist bei ihm ab einem gewissen Punkt für mich kein Overacting mehr, sondern ich glaube ihm den Scheiß einfach irgendwann.
Voll.
Es ist so wild, wie der Mann im Ring agiert. Und nicht nur defensiv im Selling, sondern auch halt offensiv beim Aufteilen, so, ne? Was er halt einfach diesen Leuten aufs Maul haut, so. Das ist,
ja,
das ist unfassbar. Deswegen, also perfekte Besetzung. Sami Zayn hat in diesen 4, 5, 6 Wochen, keine Ahnung, wie lange er das Ding hatte und diese Open Challenge gemacht hat, hat die Basisarbeit geschafft, den US-Title sofort wieder extrem wichtig zu machen.
Ja.
Extrem zu gewichten.
Ja.
So, und dann mach halt einfach direkt das, was du hier gemacht hast mit Dragunov.
Voll. Und was für eine geile Fackelübergabe dieses Match halt auch einfach war, ne? Die haben sich richtig gegeben. So.
Alter.
Die haben sich richtig gegeben.
Ja.
Am Ende auch die Respektsbekundung am Start. So, das ist schon eine schöne Fackelübergabe.
Ja.
Ey, aber eine Sache, sag ich dir, also neben dem wirklich unglaublich hässlichen Hals-Tattoo, aber es sieht natürlich echt badass aus.
Beste Tattoo der Weltgeschichte bisher, so far.
Aber es ist halt ein Drache. Er ist der Mad Dragon.
Mad Dragon.
Es gibt nichts, was madder ist, als direkt straight up mit dem ersten Tattoo auf den Hals zu gehen.
Ja. Aber auch alles im Fahrwasser von Dominic Mysterio, machen wir uns nichts vor.
Ja, ist richtig. Ja. Ich bin. Wir müssen auch eine gewisse Schuld an Cody Rhodes übertragen, was das Ganze angeht.
Der hat das angefangen im Wrestling-Business generell, ne?
Der, ich glaube auch in der Menschheit.
Ja.
zumindest was geschmacklos heißt, dazu sagen. Aber. nee, aber Dings. Also. Ilya Dragunov sieht krass aus, ist sofort am Start, ballert heftige Matches direkt.
Ja.
Wiegt halt auch einfach gut was mehr. Der wurde angekündigt mit 210 Pfund. So, ich habe mal dann einfach mal recherchiert, mit was für einem Gewicht der vorher angekündigt wurde. Da waren es 187.
Was?
So, ja. Der Bruder hat also dann rechnerisch schon über 10 Kilo draufgepackt. So.
Krass, okay, also diese Ansagen müssen nicht stimmen, aber das ist trotzdem krass.
Genau, aber Schritt. Sie kommunizieren es halt so, ne?
Ja,
also das ist offensichtlich ein bewusster Schritt, ihm halt einfach mehr Fleisch zu geben, so, weil es eben auch Teil seiner Geschichte und seiner Ankündigung jetzt ist. So,
ja.
So ob die Zahlen stimmen, weiß man nie. Eigentlich sind sie immer übertrieben. Andererseits ist 210 Pfund auch nicht derbe viel für den Typen seiner Größe.
Ja.
Aber so das, und das Einzige, was wirklich richtig blöd gelaufen ist, ist halt, dass seine erste Titelverteidigung leider für das Publikum zumindest über weite Strecken eine ziemliche Schlaftablette war, weil sie keine Ahnung hatten, für wen sie eigentlich sein sollen. So, weil Ilya Dragunov hat halt dem Publikumsliebling Sami Zayn den Titel abgenommen und sollte eigentlich, denke ich, als Face overgehen dabei auch, so, weil Sami hat ihm ja Respekt gezollt, so, es soll ein cooler Fackelträger sein. Und hatte dann auch einen knallhart als Heel gehenden Gegner in Aleister Black. So, übrigens, was für ein geiles Throwback WXW-Match das einfach ist, ne? So, Ilya Dragunov gegen Tommy End.
Unfassbar geil. So, ja. Ja. Und Cole sagt noch so, das erste Mal, dass die sich im Ring treffen, so. Und ich so, nee.
Da habe ich in der Markthalle anderes gesehen.
Ja.
So. Aber, jedenfalls, ja, sind es aber trotzdem dann zwei Charaktere, bei denen man dann schon leider gemerkt hat, dass die halt nicht instant beim Publikum zünden und das Match brauchen, damit die dabei sind. Aber auch das hat halt gedauert, weil letztendlich ist Ilya Dragunov halt jemand, der vor allem über seine Resilience kommt, so, und Aleister Black ist halt niemand, der krass spektakulär wrestelt. Ne? Das ist halt einfach geiles Wrestling, aber es war vielleicht das falsche erste Match, Fragezeichen.
Ach so, ja. Weiß, also für mich nicht so, weil, ne, also für mich hat das ganz viel losgetreten, dass da jetzt Aleister Black rauskam, so. Eben wegen diesem Throwback auch. Shoutout WXW. Ich finde schon okay, weil das. Die Gemengelage ist schon so, dass da auf jeden Fall dann der erste richtige Heel kommt. So. Und das ist, glaube ich, einfach nur erstmal wichtig, zu schauen, ob Dragunov auch als Face einfach funktioniert. Und das passte schon irgendwie so. Irgendwann, als dann die ersten Knie von Black wirklich einfach in den fliegenden Dragunov wirklich komplett richtig gegen Nase und Gesicht kam, so, und ist allen scheiße, den beiden einfach scheißegal ist, so, da war das Publikum dann auch sold. So. Es ist. Ja, weiß nicht, fand ich nicht so schlimm. Was mich tatsächlich bei diesen Matches gestört hat, ist vielmehr, dass Dragunov nicht 100% clean gewonnen hat in beiden Matches. Mhm. Weil immer irgendwer rauskam. Die haben nicht viel gemacht, so. Da kam irgendwie bei Black kam jetzt Priest noch raus.
Ja.
Bei Sami Zayn kam Solo Sikoa raus. Die haben nicht viel gemacht, aber es reichte halt, um das so ein bisschen zu beschmutzen. Weißt
ja,
du?
Ja.
Das passt mir nicht irgendwie.
Das verstehe ich, ja. Gerade wenn er sozusagen die Fackel von Sami Zayn irgendwie weitertragen soll.
Ja,
ne?
Hätte ich Solo Sikoa gar nicht gebraucht, so.
Ja. Das stimmt.
Ja.
Also schützt natürlich Sami. Aber der ist der Letzte, der das nicht verkraften kann, clean gegen Dragunov zu verlieren.
Ja.
Same thing bei Aleister Black eigentlich, ne? Aber gut, der hat halt diese Blutfehde, Feuerfehde, möchte ich sagen.
Feuerfehde, ja.
Diese hitzige Auseinandersetzung mit Damian Priest.
Ja.
Ja.
Und hat jetzt seine Frau an seiner Seite.
Ja, ist richtig.
So, allerdings haben wir auch, glaube ich, noch gar nicht drüber geredet.
Oder? Nee, doch kurz. Aber da gab es noch keine Entrance der beiden gemeinsam.
Ja.
Ja.
Die quasi einfach nur die Scarlett, Bordeaux und Karrion Kross Entrances.
Ja. Also ich verstehe die Parallelen, aber würde ich so jetzt nicht sehen. Aber ja.
Ist mir alles zu nah beieinander.
Das verstehe ich.
Also auch zeitlich. So, das ist alles wild.
Ja. Das verstehe ich durchaus, ja. Aber Selina Vega ist beeindruckend gelenkig. In dieser Entrance.
Ja, stimmt, es sah so aus, als wenn die diesen, als wenn die so einen Reverse-Blowjob macht.
Ja.
Weißt du, als ihr Hardcam so auf Black, der da so sitzt. Und
es ist so, es sieht so aus.
Nach hinten rüber, ja.
Mir kann keiner erzählen, dass das keine gewollte Assoziation ist. Also wirklich. Wie sehr kann man das dann noch auskosten und mit der Kamera draufhalten?
Ja.
Ihr Schmutzigen.
Ohne Scheiß.
Naja.
Ja. Ja. Ja, genau, also geil, wollte ich nur erwähnen. Ich wollte nur einmal kurz 10 Minuten über Dragunov reden, weil das es einfach mein Highlight der letzten Wochen ist, dass dieser Mann zurück ist.
Ja. Und auch, also, und das Schönste ist wirklich in und direkt in so einer Rolle mit Impact. Das finde ich halt geil. Ich hoffe, das verpufft nicht so. Ich hoffe, diese US Open Challenge wird weiterhin geile Matches schmettern.
Ja.
So, ich hoffe, der kriegt geile Gegner und nicht nur nicht so Midcard-Reste.
Ja.
So, weil. Anders als Sami Zayn macht der jetzt halt nicht den Titel, so, sondern die Gegner müssen das ein Stück weit machen. Und dann ist das aber eine wirklich geile Entwicklung für den Titel und für Dragunov.
Hm. Ich weiß gar nicht, ob der Titel gemacht werden muss. Ich glaube, der Titel ist einfach jetzt das. Der ist diese Open Challenge.
Hm.
Und dann müssen die Leute, die damit umgehen, das irgendwie geil umsetzen. So. Und das passiert, glaube ich. Also ich weiß nicht. Dragunov kann auch nicht verpuffen, meine ich. Der ist einfach, also welcher Fickbert soll sich denn da hinsetzen und sagen, ah ja, so Dragunov-Match, da habe ich jetzt aber auch keinen Bock gerade so.
Das gibt's nicht, ne? Man müsste ihm schon wirklich beschissene Gegner dafür schicken.
Und selbst dann zählt er die irgendwie so gut und macht irgendwie, also wirklich, es gibt keine schlechten Dragunov-Matches.
Das nicht. So nur wenn du halt nur so irrelevante Gegner da jetzt hinschickst, die überhaupt kein Standing haben. So,
ja,
ne?
Wenn jetzt Bravo kommt oder wie der heißt von den El Grandes, dann könnte man darüber diskutieren, ob es vielleicht eine doofe Entscheidung wäre.
Ja, ist Bravo Tyler Bate oder ist das der andere?
Ich habe keine Ahnung, wer da wer ist. Okay. Aber ich, ja, keine Ahnung, Mann. Keine Ahnung. Wer ist denn der andere überhaupt?
Weiß ich nicht mehr. Wusste ich mal. Ich habe mal gelesen, Pete Dunne sei es angeblich, aber das finde ich nicht sonderlich überzeugend, diese Behauptung.
Pete Dunne habe ich da jetzt nicht gesehen, oder? Nee.
Ich bilde mich da aber auch jetzt, also ich habe wirklich Besseres zu tun, als mich zu fragen, wer Bravo und wie auch immer der andere heißt, Amerikaner sind. Ja. Wirklich, das ist also, ja.
Ja, gut.
Tyler Bate halte ich aber für relativ unverkennbar. So, der hat halt diese Körperhaltung und diese Statur.
Ja.
Und den Sleeve genau da, wo er halt Tattoos hat, damit man ihn nicht sofort wiedererkennt. Das ist,
das ist schon klar.
Das halte ich für relativ offensichtlich. Aber andererseits gibt es natürlich auch Leute, die irgendwie theoretisieren, der Gran Americano, Moment, El Grande Americano.
Danke.
Hätte sich optisch allzu doll verändert in letzter Zeit, einen Wachstumsschub nochmal gehabt so und von den Chad Gable-Gerüchten, nachdem die widerlegt wurden, dadurch, dass die ja quasi gleichzeitig aufgetaucht sind, habe ich jetzt mitunter gelesen, dass Leute Ludwig Kaiser irgendwie damit in Verbindung bringen, was ich total absurd finde. Weil,
das ist absurd, Ludwig Kaiser ist ein Deutscher auch.
Genau, der kann natürlich kein Spanisch. So, und El Grande Americano spricht Spanisch.
Ja, ja, so. Ludwig Kaiser ist Marcel Bartel, es kommt hier aus Deutschland, so, spricht kein Spanisch.
Genau.
Wie soll das gehen? Ja. Kein Deutscher spricht Spanisch.
Nee.
Ja.
Also nicht überzeugend.
Ja, sie lacht die Leute, das Internet, ich weiß auch nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist alles. Ja.
Ja.
Hat jetzt ein NXT-Match, El Grande Americano. Nächste Woche gegen irgendwen. Ethan Page oder? Nee, keine Ahnung. Der hat jetzt irgendwie ein Match. Nicht gegen Ethan Page. Ethan Page, Alter, Shoutout. Wenn wir gleich über NXT reden später. Ey, Ethan Page, Alter.
Ethan Page.
Ja. Holy Moses. Ja.
Da wird so einiges geshoutoutet, wenn wir über NXT sprechen, glaube ich.
Ja, ich glaube auch.
Da wird aber auch gut was weggerantet, glaube ich.
Kann auch sein, ja.
Also ich habe auf jeden Fall einen in der Tasche.
Hat es mit Ricky Saints zu tun?
Das könnte sein.
Interessant. Xerxes. Saint. Ja.
Ricky Xerx.
Okay, gut. Was ist noch im Main Roster passiert, was dich interessiert? Nutze die Chance, dass ich hier sitze.
Ja.
Endlich kannst du über all das sprechen, was die letzten zwei Wochen zum Main Roster interessiert hat.
Ja, wir müssen tatsächlich über das Ergebnis der Vakantierung von Seth Rollins' Titel sprechen.
Oder wir reden nochmal über den Torpedo Moskau, wie der durchgezogen wird mit dem Kopf.
Kannst du auch.
Vielleicht für später.
Ja, okay.
Cliffhanger, bleiben
wir Leute. Wir können gerne zu Dragunov auch nochmal zurückkommen, an
anderer Stelle. Ich kann eine Episode über den machen.
Ja, das glaube ich sogar.
Ja.
Seth Rollins.
Warte, kurz ein Satz noch. Wie können sich irgendwelche anderen Wrestler und Wrestlerinnen erlauben, ihr Wrestling so zu machen, während Ilja Dragunov in einer Show ist und das also parallel oder davor oder danach auch macht? So, das. Man muss sich doch dumm vorkommen, wenn man dann zurückgeht.
So. Aber andererseits tut es auch weh.
Ja, es tut weh.
Sehr, sehr stark.
Ja, du musst schon ein Weirdo sein, ne?
Man muss schon ein Weirdo sein, so.
Ja, okay. Ja, gut, das verstehst du, Argument. Okay, gut, sorry. Rollins.
Ja, Rollins. Krass, ich hab verstanden, du hättest Moritz gesagt. Seth Moritz.
Moritz Rollins. Boah, Moritz, wer ist so ein ultra krasser Jobbername für einen Wrestler?
Mega doll.
Moritz
Hagen. Seth Moritz. Naja, jedenfalls Sankt Moritz hat sein Titel ja verloren nach Attacke von Bron Breakker, ist er jetzt außer Gefecht gesetzt, also in Storyline mäßig. Man sagt, seine Schulterverletzung ist so mies, dass der monatelang ausfällt, möglicherweise sogar bis einschließlich WrestleMania. Mal sehen. Wenn einer für ein überraschendes Comeback gut ist, dann genau der.
Ja.
Aber das verschieben wir mal in die Zukunft. Jedenfalls ist er offensichtlich halt ernsthaft genug verletzt, dass man ihm den Titel abnehmen musste.
Ja.
In seiner Abwesenheit auch. Muss man ja auch, ist auch nicht das Allerüblichste der Welt. So. So, und dann hat Adam Pearce die Dreistigkeit besessen, sich relativ offen gegen The Vision zu stellen. Wir müssen über The Vision jetzt erst einmal reden und darüber, was Paul Heyman über The Vision gesagt hat. Aber Adam Pearce, der mutige Ficker, hat sich einfach offen gegen The Vision gestellt und gesagt, Entschuldigung, aber ihr kriegt mal keinen Spot in dem Battle Royale. Beide nicht. Tschüssi! So, ja, und jetzt stehen da halt CM Punk und Jey Uso, der letztendlich das Match gewonnen hatte, in diesem Titelmatch. Ja, was macht diese Gemengelage mit dir? Also erst einmal überhaupt, bevor wir zu The Vision kommen, die Aussicht von, wir hatten Seth Rollins als Titelträger mit all dem, was programmatisch da so dranhängt, und jetzt haben wir halt einen Übergang vor uns zu entweder Jey Uso oder CM Punk.
Ja.
So.
Ja. Es ist tragisch. Das ist wirklich, ich finde das wirklich schlimm und traurig, dass das passiert ist. Dass Rollins sich verletzt hat und den Titel jetzt abgeben muss. Da war großes in Bewegung, so großes geplant. Nicht auszudenken, was da alles noch möglich gewesen wäre für die nächsten Monate bis zum WrestleMania, so. Dass man das jetzt so jäh beenden musste. Ja, ist wirklich einfach, mir fällt nichts anderes ein als tragisch, so. Und dann hat WWE halt das gemacht, was sie öfter mal so machen in solchen Situationen. Sie gehen eine Art Safe Bet, so. Sie machen eine ganz sichere Nummer und stellen eben irgendwelche älteren Herren, Veteranen in den Mittelpunkt, so. Und das sind halt CM Punk und Jey Uso, die zusammen ungefähr 100 sind. Ja, Bro Breaker bestimmt nochmal.
In deiner mathematischen Welt mag das richtig sein.
Ja. Ja, und das hat halt auch irgendwie so in der Halle auch noch nicht so geil gezündet und bei mir auch nicht. weil das ist halt so, ja, das ist halt wieder irgendwie die alten Säcke so in dem Licht. Und die Leute hätten schon Bock auf mal was Junges, Frisches, Wildes, glaube ich, gerade wenn es um Breaker geht oder so. Deswegen muss man da jetzt ein bisschen damit umgehen, dass es vielleicht nicht die beliebteste Entscheidung war, Jey Uso zu nehmen, der mich persönlich halt auch jetzt im Ring für diesen Spot überhaupt nicht interessiert. So. Also ich hätte wirklich 5, 6 andere lieber gesehen da.
Jey Uso gegen CM Punk ist rein wrestlerisch ungefähr das furchtbarste Match, was rauskommen konnte. Das
ist tatsächlich so.
Ja, ja, ja,
das Jimmy vielleicht noch schlimmer. Ich finde Jimmy noch ein bisschen beschissener im Ring als Jey.
Ja.
Ja. Aber ja, das ist wirklich ein bisschen ernüchternd gewesen. So.
Also ich finde ja die Usos bei weitem nicht so unansehnlich wie du. Als Singles-Wrestler muss man dazu sagen, als Tag-Team ist ja wieder was anderes. Aber dennoch, also wenn dieser Run von CM Punk eines gezeigt hat, dann dass es schon sehr doll darauf ankommt, wer ihm gegenübersteht, wie seine Matches werden.
Ja.
Und das ist halt so ein bisschen der Punkt, ne? Also ein Uso schleppt halt CM Punk nicht zu einem geilen Match.
Nee.
Und CM Punk schleppt kein geiles Match aus Jey Uso. So. Das wird
schon
auf der Ebene nicht geil. Aber das sind halt beides Typen, die haben halt schon Eier an ihren Charakteren, ne?
Mhm.
Da kann charaktermäßig schon einiges gehen. Also wenn man es schafft, mir das Match einfach geil als ein Aufeinandercrashen von zwei einfach die Halle alleine ausfüllenden Egos zu verkaufen, so, und genau das ist ja gerade so ein bisschen die Jey Uso-Story, dass sein und ich finde die geil erzählt tatsächlich, dass es auf der einen Seite so sein Selbstbewusstsein groß ist und jetzt anders als bei dem letzten Mal, als er den World Title gewinnen konnte gegen Gunther, es nicht so ist, dass keiner ihm das zutraut, sondern dass Leute das Gefühl haben, er übertreibt. So, weißt du, es ist so ein bisschen so umgekehrt gelaufen, so weirderweise. So, er ist, als wäre er, all die Leute, die ihm vorher Mut zugesprochen haben, sozusagen, denen ist er jetzt auf einmal entwachsen. So, vor allem natürlich sein Bruder. So, und es wächst ihm selber aber auch vielleicht ein Stück weit über den Kopf. Finde ich einen total interessanten Twist für die Jey Uso-Story. Also, wenn man das Match geil in die Richtung erzählt, dann kann ich mir vorstellen, dass es noch sehenswert wird, aber das darf einfach nicht zu lang werden. Das braucht ein bisschen inhaltliche Substanz.
Ja,
ja, und dann gewinnt halt, und das ist ein Teil dieser Safe-Bet, die du meinst, dann gewinnt halt einfach einer der beiden beliebtesten Faces der Company. Weil das ist halt letztendlich, was sie dahingestellt haben. So, ne?
Ja.
Zwei Dudes, bei denen du weißt, wenn die am Ende gewinnen, dann findet die Halle das schon geil.
So, ja, ja, das wird schon dann gefeiert, klar. Klar.
es gibt keinen besseren Moment, um zu gehen, wenn man das sagt.
Aber es ist halt wirklich so. Also, keine Ahnung. Mir geht's halt immer bei einem Titelgewinn halt auch um den Weg zu diesem Titelgewinn, so, ne? CM Punk ist ein Typ, der braucht eigentlich einen aufgeladenen Weg, um einen Titel zu gewinnen, um dann halt krass zu sein. CM Punk hat gerade keine wirkliche Geschichte, so, ne?
Das ist verletzt. Seine Geschichte ist verletzt.
Seine Geschichte ist verletzt, ja, das kann man so sagen, ja. Und deswegen tut mir das leid für CM Punk, da ist zu wenig Drive hinter, wenn CM Punk das Ding jetzt gewinnen würde Samstag. Und Jey Uso ist halt für mich kein Typ. Jey Uso ist für mich kein Championship-Material. So, sorry, ja. Dafür ist er wrestlerisch zu uninteressant. So, das gehört halt auch dazu. Natürlich sein Charakterkopf jetzt mittlerweile entwickelt sich auch immer weiter. Die erzählen mehr mit ihm.
Ja.
Und Jey Uso wird ja investiert seit Monaten. Ne? Jetzt hat er gerade wieder einfach eine neue Facette bekommen. So, der hat immer genug Resonanzkörper mit seinem Bruder, also generell mit seiner Familie.
Mhm.
So hat er jetzt mit LA Knight und Punk und so auch immer wieder zu tun und konnte sich irgendwie entwickeln. Generell sehr viel Ego-Geficke so.
Ja.
Weil das sind auch alles so, ja, so Ego-Typen auf verschiedene Arten. Die drei genannten.
Ja.
Ist mir auch ein bisschen zu eintönig so. Da würde ich gerne auch ein bisschen was anderes erzählt bekommen, was ein bisschen, ja, mehr ist als Ego. Wenn du drei Typen da hast, die irgendwie in der Main Event Scene rumeiern, brauchen die nur Eier.
Ja.
So, dann will ich auch ein bisschen was anderes haben, keine Ahnung. Ja, also mir ist das alles ein bisschen zu, also mich juckt es nicht wirklich, so, das. Nee.
Das ist in der aktuellen Face-Landschaft von WWE, jetzt so in der Spitze, aber tatsächlich ein bisschen so, ne? Das sind alles so Semi-Einzelgänger-Typen, die alle sehr getrieben von ihrem Anspruch sind, der Beste zu sein. Mhm. Das ist auch in Cody Rhodes zum Beispiel. Mhm. So, die kommen halt alle sehr daher und Cody hat noch am ehesten so, weiß ich nicht, so irgendwie so eine altruistische Übergeschichte mit drin, so, weil dafür dann doch manchmal sich in Dinge einmischt und für Sachen steht und einsteht, die nicht nur zu seinem Vorteil sind, so. Mhm. Aber schon, ne, so ein Jay gerade, der ist ja eh so ein bisschen auf Abwägen, ne, den kann man ja auch gerade auch schwierig finden, so.
Voll.
CM Punk spielt sowieso die ganze Zeit immer so ein bisschen mit diesem, naja, spielt eigentlich gar nicht damit. Eigentlich macht er alles so facig, wie es nur geht.
Der macht eigentlich gar nichts
zur Zeit. Nein, der macht gar nichts.
Die Promos waren auch bei Raw jetzt irgendwie total lame, die beiden. Die standen sich ja kurz gegenüber. Irgendwie langweilig.
Für das, was sie könnten, ja. Naja, genau. Wobei ich das schon interessant fand, weil Punk dann wieder in so ein paar Wunden reingestochen hat. Aber irgendwie sind die interessanten Charaktere, die wirklich mir was über sich und andere erzählen, sind irgendwie alle Heels gefühlt. Hm. Die halt eine Vision haben, also jetzt nicht nur wegen Seth Rollins und The Vision, aber bei denen es halt irgendwie Motive gibt, die größer sind als und ich will gewinnen und Champ sein. Mhm. Das sehe ich bei den Faces total wenig. So.
Ja, stimmt. Ist was dran, auch bei SmackDown.
Also mir fällt da wenig zu ein, ehrlich gesagt, bei wem ich sowas jetzt anhängen würde.
Das ist ein bisschen mau, das stimmt.
Naja.
Also man hatte halt, nee, auch nicht. Ja, du hast schon recht, das stimmt schon.
Der Grund, mich hinter jemanden zu stellen, ist, ich finde den halt cooler als die anderen, okay. Mhm. Aber das ist es schon auch irgendwie.
Ja, stimmt.
So richtig für was wirklich Eigenes stehen, ist schwierig. So.
Es ist die Frage, ob man jetzt halt noch, wobei es ist ja schon Samstag das Event jetzt, ne? Ja. Man hätte überlegen können, ob man Jey Uso noch ein bisschen weiter Richtung heelischen Verhalten treibt, so.
Ja.
Weil er kriegt ja schon Gegenwind, auch im Vergleich mit CM Punk, so, ne? Ja. Die Leute sind schon immer mehr für CM Punk, der einfach nach wie vor teilweise wirklich Hanebüchen das Face ist.
Ja.
Von den Publikumsreaktionen.
Ja.
Also random, es gibt immer wieder CM Punk Chants, einfach durch die Show weg. Ja. So, wenn irgendwas passiert und crazy. Also wenn Jey Uso irgendwas sagt, was dem Publikum nicht so passt, weil es ein bisschen aneckt oder so, was er ja oft tut.
Ja.
So, wenn er mal ein bisschen was Schnippisches zu seinem Bruder sagt oder so, keine Ahnung. Dann gibt's halt immer CM Punk Chants und so. Das ist schon krass. Und CM Punk muss aber nichts tun.
Das ist crazy, ne?
Der ist einfach da. Sieht aus wie, weiß nicht.
Niemand trägt Jogginghosen so nicht geil wie CM Punk.
Und dann diese Frisur. Also es ist alles so. Ah. Ja, also das, ja, sorry, Main Event Scene bei Raw ist gerade nicht meins.
Check ich.
Ja.
Check ich. Aber ich sag was Tröstliches für dich. Das mag jetzt halt gerade für den Moment so sein, ne, dass man sich die beiden dafür ausgesucht hat. Aber in Wirklichkeit braucht man ja einfach nur jemanden, den Bron Breakker und Bronson Reed danach bedrohen können.
Ja.
Und es ist also ehrlicherweise nicht mal eine ausgemachte Sache, dass das Match überhaupt zu einem Ergebnis kommt.
Stimmt.
Weil möglicherweise die das einfach noch kaputt prügeln. So. Ne?
Stimmt,
weil,
ja.
Und dann kommen wir einfach zu The Vision. Paul Heyman hat gesagt, in The Vision ging es nie um Seth Rollins. The Vision war immer der Blick in die Zukunft nach Seth Rollins.
Mhm.
So, er hat sich dem Ganzen angeschlossen wegen Bron Breakker und Bronson Reed. Er hat die ja auch reingebracht letztendlich. Vor allem Bron Breakker als ersten. Finde ich einen interessanten Take. Aber das Spiel, was die jetzt halt spielen, wo der ehemals so devot dem Tribal Chief hinterherlaufende und geradezu ehrfürchtig unter ihm existierende Paul Heyman auf einmal jemanden berät, der gar nicht so viel Interesse daran hat, von ihm beraten zu werden in Bron Breakker, und so ein bisschen pocht auf, ja, vertrau mir mal.
Mhm.
So, das ist schon ein ganz anderes Kräfteverhältnis als sonst und halt so eine geile innere Spannung, die ich sehr mag, die Unberechenbarkeit von Bron Breakker und Bronson Reed halt einfach nur noch mehr nach oben treiben, weil nicht mal Paul Heyman kann die kontrollieren und man weiß halt wirklich gar nicht, wann die zuschlagen. So. Mhm. Mag ich.
Mhm. Ja, genauso musst du Breakker erzählen, ne? So, du darfst sie nicht als dumm verkaufen, macht man auch nicht.
Nee.
Auch wenn er sich manchmal da so ein bisschen freut, dann hat Heyman irgendwie ein Match klargemacht gegen Lorenzo Annalena Knight.
Und, oh, sehr, sehr schön.
Und dann freut sich Breaker so kindisch, so, ne? Jetzt kann ich einen essen. Ja. Und Reed auch und klopft ihn dann so, ha, das ist dann so ein bisschen, aber an sich ist Breaker nicht dümmlich so. Der hat ja auch diesen ganzen Putsch gegen Rollins, hat er ja auch initiiert und so.
Ja.
Also der ist schon kein Hohlkopf so. Der ist temperamentvoll, der ist überimpulsiv, aber ist trotzdem mit Verstand bei der Sache. Und ja, unberechenbar. Und das ist eigentlich geil. Gerade Heels, die spannend sind im Ring, und der wird ja auch im Ring einfach wahnsinnig interessant verkauft.
Ja.
Was ja auch immer ein Risiko ist.
Voll, voll.
Was Publikum kann dich halt auch für sowas einfach dann anfeuern, wenn du Pech hast.
Ja.
So.
Ja.
So ein Typen. Aber das kriegt ja alles hin irgendwie so. Das deswegen, also ja, das mag ich auch. Also das machen die schon richtig. Die haben, glaube ich, das haben sie gut gepatcht. So.
Ja.
Irgendwie bei The Vision, ja.
Das denke ich halt auch, weil hättest du Reed und Breaker in dem Battle Royal gehabt, ey, die wären nicht nur Favoriten aufgrund ihres Status gewesen, sondern die wären auch Crowd-Favorites gewesen da drin.
Teilweise, ja.
Also
ja.
Nicht unbedingt die Nummer 1 Favoriten, aber schon so Typen, ja. die sind kein ausgemachtes Boon.
Mhm.
So. Und wenn du die als Heels aktiv pushen willst, so, dann musst du denen natürlich jemanden gegenüberstellen, der mehr Zugkraft als Face hat, so, und das einfach kontern kann, was Bron Breakker einfach an wirklich Jubelpotenzial hat durch seinen krass geil dynamisch explosive Art, so. Mhm. So, Leute lieben das halt. Das ist halt schon einfach ein geiler Wrestler. Ja. Das ist einfach ein Event, das ist eine Show. Das ist halt schon einfach etwas,
ja.
Wenn er da durchscheppert, so. Das kann man nicht nur wegbuhen. Du musst den ins Heelische ziehen. A, natürlich über das, was er tut und seine Motive. Mhm. Und dadurch, dass er halt einen starken Face gegenüber hat. Und also, da checke ich schon, dass dann die sichere Wette CM Punk ist.
Mhm.
Und nicht Jey Uso,
mhm.
By the way, so, weil, ne, wie gesagt, ich glaube, der ist in dem Match, weil das cool ist, um seine Story weiter zu erzählen. Dieses Battle Royal war ein total schöner Katalysator für diesen kleinen Zwist zwischen den beiden Brüdern, so, und die Unterschiedlichkeit, wie sie sich gegenseitig behandeln, so, ne. Jimmy Uso rettet Jey zweimal den Arsch, Jey bei erster Gelegenheit schmeißt Jimmy raus, so.
Der Ficker,
als Kollateralschaden, während der LA Knight rausschmeißt, so.
Ja.
Und gleichzeitig finden sie dann ja auch wieder zueinander, so, ne. Jey geht dann ja auch zu ihm und entschuldigt sich und sie reden nochmal und dann ist wieder Allah. So mäßig.
Mhm.
Aber das ist immer so ein voneinander weg und wieder zusammen. So, das ist eigentlich ganz schön, wie das schwingt. Aber für mich ist der aus Storyline-Gründen in dem Match und hat da drin nichts verloren. Ich bin mir sicher, CM Punk gewinnt das Teil.
Bin mir auch sicher.
Ja,
100 Pro. Und da muss man halt gucken.
Ja, und dann ist aber CM Punk als Erzfeind von Seth Rollins der nächste Typ, der von The Vision plattgewalzt wird, ist auch geschenkt, ehrlich gesagt.
Ja. Ja, hat man auch jetzt schon eigentlich monatelang gesehen.
Das ist richtig.
Also ich weiß auch nicht. Da dreht sich auch viel im Kreis für mich irgendwie. Da muss man mal schauen, ob man da irgendwann mal den Kreis verlässt. Keine Ahnung.
Ja, aber da wird dann nochmal die Paul Heyman-Situation nochmal ganz interessant. So, was haben die sich jetzt zu erzählen, wenn die wirklich nochmal Storyline zusammen haben? So.
Hm.
Weil jetzt ist es ja nicht, also jetzt ist es ja so, aus einer CM Punk-Perspektive, ne? Dein bester Freund Paul Heyman, dein Förderer, so, ist gegen dich geturnt zu deinem Erzfeind Seth Rollins, aber das auch nur, um eigentlich zu was anderem überzugehen. Wie doll kann Paul Heyman noch sagen, Christoph Maria, ich scheiß auf dich, Alter. Ich nehme in Kauf, dass ich mit deinem Erzfeind paktieren muss, weil ich aber eigentlich was ganz anderes noch im Sinn habe. So,
ja.
So egal bist du mir. Das ist schon bitter. Das ist schon echt bitter, Mann.
Ja, ist schon bitter. Das stimmt. Heyman einfach absoluter Teufel. Ja. Übrigens, du hast ja die aktuelle NXT von gestern noch nicht gesehen, ne?
Das ist korrekt.
Die Auflösung von diesem Teaser-Videos, wo da Leute mit Schuhen und so hergehen, hast du die schon gesehen?
Nee.
Das wird bei NXT lustigerweise, für mich zumindest, das bei Raw nicht gesehen. Es wird bei NXT aufgelöst.
Witzig.
Was das für Leute sind, was da so passiert und so.
Es gab zwei Teaser, ne? Es gab so Schuhe und dann gab es einmal noch Whiskygläser, oder?
Ja, genau. Schuhe gab es vier, also vier Füße.
Ja, ja. Und dann vier Whiskygläser.
Vier Whiskygläser. Ich glaube, Hände gab es zwischendurch auch mal irgendwo.
Ja.
Ja. Das wurde einmal bei NXT jetzt aufgelöst.
Okay.
Willst du euch sagen, was
ja,
es ist?
Ja, ja, kannst du.
Es ist einfach eine fucking WrestleMania Las Vegas Commercial.
Ah.
Also eine Werbung für
ja.
nächstes Jahr. Und ja, da sitzen einfach, also Triple H kommt quasi in so einen anmutigen, alten, oldschool Südstaaten-Casino-Raum, sag ich mal.
Ja.
So, Paul Heyman läuft da auch noch ein bisschen rum und dann sitzen da am Pokertisch Cody Rhodes, Roman Reigns, CM Punk und Brock Lesnar.
Okay.
Und gucken ernst und spielen. Als
auf Brock Lesnar habe ich eigentlich gewettet, als ich die Stiefel das erste Mal gesehen habe.
Ja, ja, die Stiefel und Hose, das trägt sonst keiner außer Jimmy Wang Yang. Ja.
Ja. Jimmy Wang Yang allerdings, nur so für Fachpersonen, kleiner Unterschied, Brock Lesnar trägt seine Bootcut-Jeans über den Stiefeln. Jimmy Wang Yang hat sie in den Stiefeln getragen. Das erkennt man eigentlich.
Wie krank muss ein Mensch sein, um Bootcut-Jeans in Stiefel zu packen?
Jimmy Wang Yangs Jeans waren schon ein bisschen enger als die von Brock Lesnar.
Jimmy, ey. Oh,
ja. Also ich glaube, kein Podcast, nicht mal Podcast, nee. Die zur Zeit, als ja. Jimmy Wang Yang aktiv war, ja. Hat so oft Jimmy Wang Yang erwähnt wie wir.
Wahrscheinlich jede 10. Folge, sage ich.
Könnte sein.
Wir machen das jetzt 7 Jahre, über 7 Jahre und jetzt müssen andere Leute rechnen. Ja,
ja.
Wild. Also ja. Wirklich, klar, komplett.
Aber gut, bei deinem Hang für Cowboy-Gimmicks muss das halt zwischendurch sein.
Ja, absolut.
Der Erfinder des Cowboys.
Ja.
So, Clint Eastwood nennt ihn oft als Inspiration.
Ja. Wo war ich denn? Ach ja, genau. Und dann sitzen die da und spielen. Ja, genau. Das ist ja. Werbung für WrestleMania.
Okay, irgendwie. Aber das heißt aber, okay, man wirbt also weiterhin mit Brock Lesnar.
Ja.
Das ist eine interessante Message.
Kein Jey Uso am Tisch.
CM Punk, klar, okay, der beliebteste Typ irgendwie am Tisch.
Ja, ja, muss hinsetzen.
Ergibt Sinn, also ob Titel oder nicht.
Ja.
Seth Rollins raus, ist bemerkenswert.
Ja, aber.
Aber in der Verletzungssituation nachvollziehbar.
Ja.
Roman Reigns ist interessant. So, weil gerade auch abwesend. Und der vierte Person war?
Cody Rhodes.
Der ach so, natürlich, ja.
Face
ja.
of the Company muss ja, rein, so. Ja, Reigns ist halt, der ist, was heißt abwesend, ne? Das ist einfach sein Schedule, so. Der ist halt einfach, der Job von Roman Reigns ist, alle 8 Wochen ein Comeback zu haben.
Ja.
Einen Superman-Punch zu machen, ein Spear zu machen, bedeutungsschwanger zu gucken und wieder 8 Wochen weg zu sein.
Ja, zwischendurch hat er auch noch ein Match.
Er hatte einmal ein Match aber und hat sich für Bronson Reed hingelegt.
Ja.
Ja.
Hat er zwischendurch nochmal gegen Seth Rollins und CM Punk verloren. Also zusammen mit CM Punk gegen Seth Rollins war ein absolut weirdes Jahr für Roman Reigns.
Aber Roman Reigns hatte dieses Jahr auf jeden Fall mehr Comebacks als Matches.
100%.
Ja.
100%. Das ist auch eine Leistung.
Ja, wirklich.
Ja.
Total.
Und über, also es wird unfassbar viel über ihn und seine Legacy geredet, auch in seiner Abwesenheit. Mhm. Ne? So, das ist schon,
ja.
Das hat trotzdem alles was hinterlassen, das sei ihm auch gegönnt, so erstmal jetzt ein chilliges Schedule zu haben.
Ja, wahrscheinlich. Ich hätte mir jetzt für diesen Werbespot tatsächlich noch irgendwie eine entweder am Tisch direkt, kannst du ja auch Intergender pokern oder so, oder eine eigene Commercial, einfach ein paar Frauen nochmal gewünscht.
Das finde ich auch extrem befremdlich.
Also ganz komisch, da stehen dann so auf dem Endbild so, stehen dann quasi 6 Männer, davon Hälfte auch durchaus betagt.
Ja.
So, und spielen Poker so, als wenn Frauen kein Poker spielen dürfen. Weil stelle dir einmal vor, in so einem Pokerkosmos, meinen wir können auch Roulette spielen, ist mir scheißegal. Stephanie Verkehr sitzen zu sehen.
Ja.
Oder keine Ahnung, wenn sie nicht redet, ist ja auch eine Io Sky in so einem Szenario einfach ein Traum. Mein Gott.
Aber überleg dir mal, also einfach nur so vom Ding her, was das für ein Statement gewesen wäre und wie geil das ausgesehen hätte. Du hättest an einem Tisch mit Arsch Lesnar einfach nur von der Zugkraft, die dieser Typ halt hat und dieser Wirkung, ne? So, das ist natürlich eine hochproblematische Figur und so, da, da, da.
Ja.
Aber nur mal so das Statement, einfach an diesem Tisch mit Cody Rhodes und ihm. Und CM Punk meinetwegen oder Roman Reigns. Und du ersetzt eine von den beiden Personen einfach mit Stephanie Verkehr. Und die sitzt da halt und steht mit ihrer Aura niemandem in etwas nach.
Ja.
Das ist doch fantastisch.
Ja.
Warum lässt man sich das durch die Lappen gehen?
Weiß ich nicht.
Das ist doch dumme Kackscheiße.
Einfach dumm. Lass Lesnar da weg, Mann. Einfach setz da einfach Punk, Rhodes, Reigns und Verkehr hin.
Ja, aber andererseits, Leute sind jetzt natürlich so, oh krass, Lesnar kommt wieder.
Ja, Lesnar
kommt wieder. Natürlich, das ist natürlich jetzt, also bis WrestleMania ist es natürlich ein geiles, dauerhaftes Damoklesschwert, das der jederzeit irgendwie zuschlagen könnte. So.
Interessant eigentlich, dass da der Heyman da auch am Tisch steht, so. Weil einfach drei seiner Zöglinge auch sind.
Ja.
Das ist auch krass.
Ja, wohl wahr.
Ja, genau, aber das
okay,
war der Werbespot.
Ja, gut, das war das. Also keine neue Faction. Ich dachte, es könnte vielleicht.
Ach, wenn die vier Faction.
Ich dachte, es könnte vielleicht die, das, WWE-Debüt von Aces and AIDS sein oder so.
Mhm.
Aber,
ja.
Na gut. Oder irgendeine, Aces and AIDS war ja eher so ein Motorradgang.
Ja, über TNA reden wir auch noch ein bisschen später.
So eine Outlaw-Gruppe, keine Ahnung. Da gab es doch auch immer so eine, wo so.
Social Outcast.
Hießen die so?
Bo Dallas, Heath Slater, Axel, Curtis Axel.
Ja.
Und noch einer, Social Outcast. Ja.
Wesley Blake? War der da auch dabei?
Wer ist
ich meine
Wesley
aber eine
Blake?
Faction mit Wesley Blake. Wesley Blake war der jahrelange Tag Team, aber der war der Tag Team Partner von Buddy Matthews.
Oh ja, fuck, ja. Wie hießen die nochmal? Stimmt. Der war mit Alexa Bliss zusammen.
Wie hieß Buddy Matthews bei WWE nochmal?
Oh.
Hieß auch Matthews.
Buddy Murphy,
genau. Blake and Murphy hießen die.
Blake and Murphy hießen die einfach. Krass, genau. Die waren geil bei NXT.
Ja, voll. Die haben gescheppert. Vor allem wegen Murphy.
Ja.
Keine Ahnung. Oder Elijah wäre noch, hätte ich auch noch geil gefunden. Als
der hätte auch die Hosen tragen können von Lesnar.
Ja, definitiv. Stimmt. Hat aber sehr viel engere Hosen an.
Ich dachte, das wäre so ein Vision-Ding, dass das irgendwie echt Reed, Breaker,
so.
Lesnar.
Ah, und eine vierte Person.
Und
dann.
Noch eine vierte Person, jetzt so ein ultra krankes Stable.
Ja. Becky Lynch einfach. Turnend gegen Seth Rollins.
Becky Lynch, Alter.
Ja. Becky Lynch. Oh, wichtiges Thema. Das Aufeinandertreffen von Becky Lynch und Paul Heyman nach dem Turn von Vision gegen Seth Rollins.
Hm.
Becky ist so geil.
Ja.
Wie sie Paul Heyman halt einfach zur Sau gemacht hat. Und also viel geiler kannst du deinen erst einmal auf Monate verletzten Mann einfach nicht teasen. So, ich finde es richtig geil, dass sie halt die super offensichtliche, ja, der kommt jetzt als Face zurück, nachdem er weggeboxt wurde, Tür erst einmal mit Karacho zugeschlagen hat, indem sie gesagt hat, der kommt wieder und der macht dir das Leben zur Hölle.
Ja.
So, weil das ist halt kein Face-Motiv. So.
Mhm.
Das fand ich total schön. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ich mag die Intensität, mit der Becky Lynch einfach im Gesicht von Paul Heyman unterwegs war.
Ja, dass Becky Lynch in Gesichtern von Männern unterwegs sein kann, hat sie ja spätestens bei CM Punk gezeigt schon.
Ja, aber hallo.
Es ist ein Traum. Ist ein Traum. Seitdem war sie aber nicht mehr da, ne?
Nee. Ich
hab sie leider nicht mehr gesehen jetzt. Das tut mir ein bisschen leid.
Ja.
Die fehlt schon. Also,
ja.
Ich hab lieber eine Becky Lynch in meiner Raw-Show als eine Nikki Bella. So, ja, genau.
Kurzer Sidetrack, lustiger Kommentar als CM Punk, irgendwelche AJ Styles Chants damit kommentierte, dass er sagte, ich habe AJ's Wife verstanden, das wäre ja, nee, nicht AJ's Wife. Warte mal, was war das denn? Egal, er hat es irgendwie auf sich bezogen und gedacht, auf jeden Fall AJ Lee wäre gemeint. Naja.
Wo ist die eigentlich?
Ja, die ist wieder zu Hause.
Die hat einen Vertrag unterschrieben mit Triple H. Saßen in der Backstage und haben da sowas unterschrieben.
Für ein Match?
Für ein Match?
Ja, wahrscheinlich.
Das macht man doch im Ring.
Ja.
Ich verstehe nicht.
Egal.
Ja, schade.
Wie ich diesen CM Punk Gag einfach richtig krass versemmelt habe gerade. Naja, egal. That's life. Aber
ich habe versucht, ihn zu retten, indem ich einfach schnell einfach weiterrede zu was anderem.
Das ist völlig okay. Ja. Ich stehe transparent zu meinen Fehlern.
Ja.
Ich nutze es stattdessen produktiv als Überleitung zum Thema AJ Styles. Wo wir nämlich schon bei AJ Lee sind. AJ Lee ist nicht die Namenskombination, die wir nehmen können, um die Tag Team Champs zu beschreiben. Wir müssen tatsächlich mit Dragon Styles gehen.
Schade, ne? Ja. Style Dragon. Ja.
Style Dragon. So ein Drache auf dem Laufsteg in so Designerschuppen. Wow.
Sehe ich bei den beiden. AJ Styles mit so Gegenwind seine Soccer Mom Frisur weht. Ja. Ja, sag mir, warum haben die AJ Styles zum Tag Champ gemacht? Was soll das?
Keine Ahnung, damit er geile Matches fetzen kann.
Als Tag Team Wrestler?
Ja, mei. Hast du sonst nichts zu tun mit ihm irgendwie? Ich weiß es auch nicht. Ich finde, Dragon Lee's Entrance ist die schlimmste Beleidigung für Entrances, die es gibt. Musik scheiße, Outfits scheiße. Alles daran ist so drüber und so ungeil. Ich kann das wirklich schwer in Worte fassen. Aber ja,
ich
weiß auch nicht.
Vielleicht auch noch ein Rant über diese ganzen, über diesen ganzen Mexiko-Kram, der da läuft gerade bei WWE, so seit der AAA-Übernahme auch bei NXT und so. Ich habe da echt meine Schwierigkeiten mit, wie, was die da erzählen und machen so.
Ja.
Und du hast halt schon eine Menge männliche, vor allem Latino-Wrestler jetzt gerade irgendwie am Start.
Ja.
Mit Phoenix und so. Phoenix und Dragon Lee zum Beispiel und die größten Huren, die da rumlaufen, die taggen mit jedem, der nicht bei 8 auf den Bäumen ist, so.
Ja.
Wirklich, gerade Ray Phoenix, Alter.
Ja, ja.
Wen hat er alles durchgetaggt?
Ich meine, Dragon Lee hat jetzt wenigstens eine feste Partnerschaft.
Ja, immerhin.
Ray datet noch.
Ray, ja, ohne Scheiß, also seitdem Andrade ihn
Tag-Team-Tinder
hat.
Ja, genau. Tag-Team-Tinder geht bei ihm einfach stark.
Ohne Scheiß.
Ja.
Immer mit irgendwem anderen da am Gange. Ja, also wirklich, man hat, glaube ich, keine richtigen Richtungen für viele der mexikanischen Wrestler.
Penta ist der Einzige, der ballert so. Und der ballert vor allem über seine Aura. Leute sehen den gerne. So, der hat das Glück gehabt, sein Debüt zuerst gehabt zu haben. Der hat das Glück gehabt, dass er einfach der charismatischere Typ ist.
Mhm.
Der hat einfach über seine Art. Sie kriegen es ja sogar hin, Penta wrestlerisch spektakulärer zu verkaufen als Ray Phoenix.
Mhm.
Die sind schon beide spektakulär auf ihre Art, aber eigentlich ist Ray Phoenix schon der
ach klar,
der krassere Hingucker so von ne, all dem, was der athletisch so kann.
Ja.
Aber weil Penta halt die relevanteren Matches kriegt so und halt stärker über diese crazy Moves definiert wird, ballert Penta einfach in der Wahrnehmung und auch in der Gunst des Publikums. Also Levels über Ray Phoenix. Es ist wirklich irre.
Total.
Also Penta, finde ich, ehrlicherweise, für das, was man als Singles-Wrestler mit ihm machen kann, hätte keinen besseren Stand bei WWE haben können, als das, was sie jetzt mit ihm machen. Das ist schon gut gelaufen.
Mhm. Ja, ist ein ganz solider Upper-Midcard-Typ, so völlig etabliert, gute Sachen, wird nicht überspitzt eingesetzt, so hat auch irgendwie immer die gleichen Gegner jetzt an der Zeit. Aber ja, macht trotzdem irgendwie Spaß. Er kann das schon.
Gibt Schlimmeres, als Penta gegen Rusev nochmal zu gucken.
Ja, stimmt.
Es gibt wirklich Schlimmeres.
Ja. Ja, wir haben Three-Way jetzt, ne? Bei Saturday Night Main Event.
Ja, mit Dominik Mysterio.
Pierce legt sich auch echt mit allen Heels an, ne?
Pierce ist krass. Pierce wirklich, also Pierce als GM macht gerade richtig Spaß.
Ja. Auch wie er so mit Judgment Day umgeht und so. Ist schon richtig geil.
Wirklich, der ist richtig auf Krawall gebürstet.
Ja.
Der lässt sich einfach gar nicht auf der Nase rumtanzen. So. Das ist schon ein bisschen geil.
Und dann lässt er immer alles raus, wenn halt irgendwelche Beatdowns backstage sind und er irgendwie Medics ruft oder so. Mhm. Der dreht völlig durch immer.
Ja.
Give me a medic! Also wirklich, ja, Pierce ist echt einer der interessantesten. Ich glaube, der hat richtig Spaß an seinem Job.
Glaube ich auch.
Das macht richtig Bock.
Und ich finde, was ich richtig witzig finde, ist, als Pierce so zum Beispiel Paul Heyman dann gegenüberstand, ne, und diese Division-Ansage gemacht hat, so. Also ich meine, der wurde ja von Braun Breaker ziemlich zur Schnecke gemacht im Ring, so, ne, im Sinne von so Say Please und so, als er den Titel übergeben sollte.
Ja.
Und das hat er dann gemacht.
Das war geil.
Das war richtig gut, das war richtig schön erzählt.
Ja.
Und ich fand aber die Retourkutsche dann gegen Paul Heyman von Pierce auch richtig geil.
Mhm.
So richtig beleidigt. So, und ich finde aber, wenn Paul Pierce. Shoutout Paul Pierce, legendärer Basketballspieler.
Bruder von Paul Panzer.
Wenn Adam Pierce seine wirklich extrem doll nach Schreibtischtäter, Job aussehende Brille abnimmt, dann sieht er auf einmal sofort wieder aus wie sein früheres Wrestler-Ich.
Ja, stimmt.
Der sieht sofort wieder gefährlich aus. Vor allem, wenn er dann halt so wütend und herablassend Paul Heyman konfrontiert. So.
Ja.
Und es ist wirklich so ein Hulk-Moment.
Ja.
So, und dann setzt er die Brille wieder auf und dann ist er wieder Corporate Adam.
Ja,
das ist so geil. Ich mag das. Das ist
echt krass.
Ich mag das sehr.
Ja. Ja, guter Mann.
Okay, aber Three-Way. Dominik gegen Penta und Rusev. Dominik Mysterio ist, also ich habe es im letzten Podcast schon gesagt, ist einfach so geil, ist einfach so die Reinkarnation seines leiblichen Vaters Eddie Guerrero.
Ja.
Also mutmaßlich.
Ja.
aber es ist, also ich finde das wirklich so lustig. Ich finde es auch, es hat genau das richtige Level jetzt erreicht. So, Leute ahnen das, dass er bescheißen wird, versuchen das auszukontern, also bescheißt er auf eine andere Art. Es ist so geil und tut hinterher, als hätte er nichts gemacht. So, also auch im, ne, auch wenn Judgment Day so mit ihm redet, so, dass er cheatet, und er so, hä,
was? I've never cheated
in my life. Das ist, also es ist so stumpf, es ist so einfach, aber es funktioniert so gut und die Leute lieben das halt, ne? Ja. Der geht halt einfach over damit, so.
Ja, wie Eddie.
Genau, es ist so einfach, aber es ist so wunderbar.
Wie Eddie, ich glaube, es ist nicht einfach. Also es ist einfach, die Mechanik ist einfach, ja, aber das zu performen ist so anspruchsvoll.
Ja, ja, voll.
So krass, aber was haben wir schon oft über Dom geredet, so, ne, was das angeht. Ja. Ja, er ist einfach einer der großartigsten Dudes, die da rumlaufen.
Einer der besten Entertainer, die WWE hat.
Ja.
Hands down.
Es macht so Spaß mit ihm. Ja, fantastisch. Und er darf jetzt auch, und das ist auch interessant, finde ich, jetzt wo er quasi Face-Reaktion erntet, so, ne, und Leute halt wirklich die Dirty, Dirty Dom-Chants machen und so, darf er auch ein bisschen faciger wrestlen.
Ja.
Also der macht jetzt schon auch ein bisschen mehr von dem ganzen typischen Face-Lutscher-Kram.
Voll.
Ja.
Das steht ihm auch gut.
Weiß ich nicht, ob ihm das steht. Ist eigentlich egal, was er macht. Also die Leute freuen sich halt schon einfach auf die Sheets auch und so.
Ja. Aber ich finde, es steht ihm gut im Sinne von, es steht ihm gut, dass die Leute positiv darauf reagieren, weil er so eine auch wieder, das trifft ihn dann ja auch auf so eine schelmische Art. So. Der ist ja. Also, ich bin hier der witzige, beliebte Clown. Ja. So, weißt du so? Weil ich so ein Schlitzohr bin, finden die Leute mich gut. Das ist schon geil.
Ja.
So, keine Ahnung, was Schlitzohr auf Spanisch heißt.
Ja. Googlest du das jetzt?
Das versuche ich rauszufinden, ja. Aber mit der linken Hand tippen ist echt schwierig.
Krass, ja.
Ja.
Könntest du nicht das Mikro in die linke Hand nehmen und in der rechten Hand tippen?
Das wäre möglich.
Schlitzohr wahrscheinlich.
Astudo! Ja.
Geil, kann man gut.
Astudo.
Kann man gut schreien.
Oder auch El Zorro, ist der Fuchs. Fuchspelz, Schlitzohr.
Dass Füchse immer mit Schlitzohrigkeit in Verbindung gebracht werden.
Dann gibt's hier noch, dann sagt Google noch, El Vivo wäre Pfiffikus, Schlauberger, Schlaumeier, Schlaukopf, Schlitzohr.
Pfiffikus ist super für Dominik.
Ja. El Vivo. Ja, finde ich gut. El Geil. Vivo de WWE.
Ah, oh, schön.
Dominik Mysterio.
Ja.
Sehr gut. Gefällt mir.
Gefällt mir auch.
El Vivo klingt auch ein bisschen wie Lebemann.
Stimmt. Okay. Was er ja auch ist.
Absolut. Seine
ganzen Frauen und so.
Ja.
Oh, ich freue mich auch einfach so. Darf man nicht vergessen, ne? Liv Morgan wird irgendwann zurückkommen.
Wenn Liv Morgan zurückkommt, wird das alles so gut.
Ja, ohne Scheiß. Wirklich, das wird alles so gut bei Judgment Day.
Ohne Scheiß.
Ja.
Was da möglich ist. Ja. Ich find es übrigens voll geil, Schnitt Judgment Day, wir meandern einfach so durch die Themen.
Ja.
Ne?
Ja.
Voll gut.
Charlotte Vossgröne.
Trinkst du da ein Wunderbräu?
Ich trinke hier ein Wunderbräu, natürlich. Klar, Wunderbräu. Das ist ein ehrliches Bier, ökologisch gebraut. Ja, Bio-Handwerk, Wunderbräu.
Das ist mir völlig egal. Ich wollte mich nur kurz über Wunderbräu wundern. Ich hoffe, es ist mir gelungen.
Es ist dir gelungen, ja.
Jedenfalls, Judgment Day. Ich finde es total geil, wie die Kommentatoren aktuell nicht müde werden zu betonen, dass Roxanne Perez einfach die geschäftigste Wrestlerin dieses Jahres ist, so, und niemand anders so viele Matches hatte wie sie. So,
ist mit LA Knight an der Spitze oben irgendwo, ja.
Ja, und sie müsste ihn jetzt auch überholt haben, glaube ich, in der letzten Show. Oder zumindest gleichgezogen, keine Ahnung. Jedenfalls, das ist vor allem deshalb geil, weil Roxanne Perez steht halt auch einfach für gute Matches.
Ja.
So,
LA Knight nicht unbedingt.
Richtig. und die wird halt einfach dauerhaft. Also die ist dauerhaft einfach wirklich ein Mehrwert für alles, was in Women's Wrestling passiert, so bei WWE. Das ist schon total geil, dass die so viel eingesetzt wird und dass das jetzt nochmal honoriert wird, weil das ja auch was mit dem Status macht. So. Ist cool. Mag ich.
Finde ich auch, ja. Gerade für Heels ist das irgendwie ungewöhnlich.
Ja.
So, dass man das dann auch so betont, so, ne, weil Workhorse-Shit und so ist eigentlich mal für Faces gedacht.
Voll, genau.
So, ja.
Ja.
Aber da gucken wir bei ihr mal drüber hinweg. So, ja. Ja, schon geil. Also die ist, ist, glaube ich, ist immer noch sehr gesund, wie man sie einsetzt, so im Main Roster, dass sie über Judgment Day kommt.
Ja.
Das ist okay. So, irgendwann muss man dann den nächsten Schritt machen. Bin mal gespannt, wie der aussieht.
Ja.
Ich denke mal, der passiert, wenn Liv Morgan zurückkommt.
Denke ich auch, ja.
Vielleicht wird sie nochmal so ein bisschen mehr Richtung Dominic Mysterio irgendwie avancieren.
Wer weiß.
Und dann gibt's vielleicht ein bisschen Clinch oder so.
Ja.
Keine Ahnung, muss man sehen.
Ja. Becky Clinch.
Becky Clinch, ey. Ansonsten bei Judgment Day relativ, also storytechnisch relativ wenig los. Die beiden anderen Jungs, die Iren, haben ihre Tag-Tiles jetzt verloren, wollen sie wieder haben.
Ja.
Verhalten sich ein bisschen wie Kids.
Ja.
Wrestlen aber alles andere, wrestlen aber sehr erwachsen.
Ja.
Alter, was du eben am Anfang gesagt hast, ne? Dass du hin und wieder mal diese Non-Story-Matches bekommst, ne?
Ja.
Ey, Sheamus gegen JD McDonough.
JD McDonough ist zum Beispiel auch so ein Typ, der kriegt einfach geile Matches, ja. Weil alle wissen, wenn JD McDonough ein Match hat, dann ballert das.
Ja.
Das ist voll geil, so, weil der ist ja wirklich so das fünfte Rad bei Judgment Day. So, aber ist im Moment in-ring-technisch der Standout-Wrestler dort, zusammen mit Roxanne Perez.
Auf jeden Fall.
So, das ist schon geil. Also für die, ne, für so den weiblichen Teil ist es Roxy.
Ja.
So, die halt einfach für die Qualität sorgt und für den männlichen Teil steht Finn Balor einfach zurück, damit JD McDonough sich da in Position stellen kann.
Das ist richtig
geil.
Würde ich auch so an.
Das ist richtig geil.
Beide klein und große Köpfe.
Ja, ist richtig. Aber JD McDonough hat einfach einen deutlich größeren Kopf.
Ja.
Finn Balor präsentiert seinen Kopf durch den enormen Bart auch größer als er ist.
Achso, ich meinte Roxanne Perez und JD McDonough.
Das stimmt
beide
auch.
Beide großen Kopf und klein.
Ja, ist richtig. Ja. Ich glaube, Roxanne Perez könnte so ungefähr 3 Zentimeter kleiner sein als JD McDonough.
Ja, für den Kopf ein bisschen größer, weil die Augen größer sind.
Stimmt. Ja. ja, aber ey, Mann, JD McDonough, jedes Match sehenswert. Jedes.
Ja.
Wirklich ausnahmslos.
Wie der einfach Sheamus verprügeln darf.
Ja.
Also keine Ahnung, so Slaps, so irgendwann hatte Sheamus so sein Bein und dann haut er so ins Gesicht und das schlägt halt einfach zu wie so ein Depp.
Ja.
So geil.
Und frisst Moves, Alter.
Ja.
Aber ich finde nicht, dass bei Judgment Day nicht so viel los ist, weil ich meine, da läuft halt gerade da läuft er tatsächlich überraschenderweise, nachdem Dominic Mysterio ganz lange Nutznießer von Judgment Day war, ja schon so eine angedeutete Split-Geschichte, in der Dominic Mysterio, man möchte es soweit sagen, also ich möchte das jetzt gerade, sich von Judgment Day emanzipiert, so.
Mhm.
Weil, wenn er halt, also weil irgendwie reitet er sie in die Scheiße, so, ne?
Ja.
Versehentlich oder nicht. Und muss dann Sachen irgendwie anders lösen und ruft dann halt El Grande Americano an.
Ja.
So. Weil ihm Spanisch vielleicht mehr liegt als Irisch.
Mhm. Ja, finde ich auch spannend. Und der macht da einfach mit, ne? Da würden mich mal die Motive von Grande Americano nochmal interessieren.
Ich glaube, der ist Söldner. Ich glaube, es ist einfach so El Grande Guerilla. Ja, weiß man nicht.
Das reicht mir völlig als Erklärung. Söldner, ja. Ey, Söldner im Wrestling. Ja, war das Ding.
Voll.
Viel zu selten.
Ja.
APA.
Warum also, brauchen Leute immer Motive für irgendwas? Wer hat immer bezahlt?
Nicht. Ja. Das gab's bei AW hier, MJF hat damals immer Söldner bezahlt. Er hat doch hier Nick Gage geholt.
Ja,
und so.
Voll.
Finde
ja.
ich gut. Es braucht mehr Söldner im Wrestling.
Ja.
Geil. Ja, finde ich gut. So ein Söldnertrupp. Wie geil wäre einfach so ein Söldnertrupp? Hier, stell dir vor, Dark State wären irgendwie ein bisschen anders aufgezogen, wären einfach so eine Söldnertruppe.
Mega gut.
So ein bisschen optisch ins Militärische gehend vielleicht so ein bisschen mehr oder so, keine Ahnung. Stell sie irgendwie hin und dann können die überall einfach mal auftauchen. Irgendein Typ bei Evolve kann den holen, bei SmackDown kann den wer holen.
Ja.
Dann kommt, keine Ahnung, Paul Heyman und hat mal 2 von denen dabei.
Warum nicht?
Das wäre geil.
Alles wäre besser als das, was sie jetzt sind.
Dark State, Alter.
Ja, wobei, nee, es gibt einen Case, der schlimmer wäre für Dark State als das, was sie jetzt sind.
Ja. Cliffhanger für NXT Talk gleich.
Ja.
Ja.
Eine Sache, bei der ich mir sicher bin, dass sie noch schlimmer wäre. Ah, wobei, vielleicht wäre es auch geil.
Sie tanzen nicht.
Nein.
Wenn sie tanzen würden, wäre es.
Bleib mal realistisch.
Okay.
Und ich glaube, Sequan Sugars ist ein fantastischer Tänzer. Da wäre ich mir sogar relativ sicher.
Mit dem Namen muss man ein fantastischer Tänzer sein.
Ja. Ja. Okay, was haben wir noch? Jade Cargill.
Ja, Heel Turn. Wollten wir, du. Ganz viel.
Ja, ist notwendig.
Ja, also ist unumgänglich.
Ja.
Face funktioniert nicht.
Ja, richtig.
Punkt. So, haben sie gemacht.
Ja.
Zufrieden mit der Ausführung?
Ja.
Hat man nicht komplett kommen sehen, ne?
Nee.
Das ist bei solchen Turns eigentlich immer das Wichtigste, finde ich.
Ja. Also ich meine, ab einem gewissen Punkt ja, ne? Es war so der klassische Run-In und ich helfe und dann turn ich doch. So, aber voll okay. So, weil ich glaube, der hat gezündet. Der wird vor allem zünden, wenn man sie jetzt gefährlich verkauft, weil meine Fresse, Jade Cargill sieht halt einfach jeder anderen Wrestlerin inklusive allen, die ähnlich groß sind wie sie, körperlich überlegen aus. Fertig. So. Und wer als Face es schon schafft, irgendwie immer ein bisschen unangenehm unsympathisch zu sein, der wird als Heel auf jeden Fall glaubwürdiger funktionieren. So, also es ist ein Win-Win.
Denke ich auch.
Also die einzige Frage, die ich habe, ist, warum erst jetzt?
Ja, so. Warum erst jetzt? Ja, wir hätten 3 Monate unseres Lebens besser haben können.
Zum Beispiel.
Ja. Ja. Aber es stimmt schon. Kagel sieht halt schon einfach so krank aus gegenüber jeder.
Ja.
Das ist so ein bisschen so dieser Drew McIntyre-Effekt. Drew McIntyre hat das bei jedem männlichen Wrestler außer Brock Lesnar.
Aber wirklich bei weitem nicht so krass wie Jade Cargill. Also ja, jetzt mal wirklich die Physis von Drew McIntyre in allen Ehren, die ist schon insane. Das ist schon lächerlich, wie der aussieht, ne? Weil der ja auch einfach größer ist als die meisten. Ja. Und es dadurch fast schon normal aussieht, wie unnötig breit der ist. Aber wenn dann jemand einfach, der normaler Bodybuilder-Wrestler-Typ ist, ihm gegenübersteht, ist das schon... Ja. Wundert man sich manchmal dann doch wieder so.
Das war so schwierig mit CM Punk und Drew McIntyre damals.
Genau, absolut. Aber Jade Cargill sieht ja wirklich einfach aus, als hätte man sie sich ausgedacht.
Ja.
So.
Ja.
Also wirklich so bis an die Grenzen dessen, was irgendwie noch halbwegs realistisch erscheinen könnte. Das ist schon crazy, weil die meisten athletischen Frauen bei WWE sind halt eher kleiner gewachsen. Wenn sie größer sind, sind sie halt eher schlanker. So, und Jade Cargill ist halt einfach packed und jacked und ripped gleichzeitig. So, weißt du? Es ist irre.
Ja. Ja, so eine Raquel Rodriguez, die ist halt groß, so, die ist, glaube ich, genauso groß, würde ich sagen, aber die ist halt nicht ansatzweise so packed.
Ja.
Ne, das ist krass.
Die sieht schwach aus neben ihr, ich sag dir, wie es ist. Ja. Nia Jax ist halt auch groß und voluminös.
Ja, die ist fett.
So, aber die sieht halt bei weitem nicht so stark und gefährlich aus wie Jade Cargill.
Wenn du Fettpolster drüber hast und so, hast du sowieso schon einfach so ein athletisches Missbild von dem, wenn du gegenüber so einer wirklich fettlosen Person agierst. Das ist halt krank so. Ja, also, ja, keine Ahnung. Ich finde, ja.
Charlotte Flair sieht dünn aus neben Jade Cargill.
Mhm.
Und Charlotte Flair ist durchaus eine Maschine.
Mhm. Ja, so. Ist sie. Ja, Ripley kommt da noch am ehesten mit. So, das ist noch das, weil die einfach, Ripley hat halt so krank breite Schultern. So, ne? Das
ja, aber ganz ehrlich, seit Ripley so derbe Gewicht verloren hat, sieht sie auch weniger Respekt einflößen aus als vorher. Das finde ich schon.
Hm.
Also der hat ja sehr viel dünnere Beine bekommen. So, so um die Hüfte rum abgebaut und bla. Dadurch sehen natürlich ihre Schultern noch breiter und krasser aus. Hm. So, check ich. Aber insgesamt geht ihr diese Bulliness, die sie vorher hatte, schon ab. Also ich würde jetzt so im körperlichen Vergleich, hätte ich bis vor kurzem so gesagt, keine Ahnung, WrestleMania oder so, Jade Cargill, Rhea Ripley auf einem Level. Mhm. Aber jetzt sieht Jade Cargill schon krasser aus als Rhea Ripley. Finde ich schon.
Ich bin mal gespannt, wie Bianca Belair zurückkommt.
Oh.
Das würde mich interessieren, weil die hat die Basis, um da am nächsten noch durchzudrehen. So.
Aber hallo.
Ja.
Guter.
Das
guter Pick.
Da würde ich mal schauen wollen.
Ja. Ja. Guter Pick. Oh ja. Mann, fast schon vergessen.
Ja, ist auch lange schon weg und hatte davor keine Rolle.
Ja. Doch, also, hatte eine unangenehme Rolle. Dann,
Bystander für,
genau.
Für Jade. Jo, okay, ja, die hat ein Match gegen Stratton jetzt bei Saturday Night.
Ja.
Schauen wir mal.
Tiffany Stratton auch so jemand, wo man sich fragen kann, verliert die jetzt direkt gegen Jade Cargill? Ich meine, Tiffany Stratton ist, wenn ich das richtig mitbekomme, aber in Singles-Matches ungeschlagen dieses Jahr.
Mhm.
So. Hätte ich auch jetzt so nicht... Wirklich? Gedacht, aber haben sie irgendwie gesagt, krass. Kommentatorenmäßig, muss nicht stimmen, können auch notorische Lügner sein, um mir irgendeine Geschichte an die Backe zu labern, aber ich kau das jetzt einfach mal wieder.
Ja.
Vielleicht habe ich es auch geträumt, so, ne? Ich schlafe auf einmal beim Wrestling gucken, vielleicht habe ich es auch geträumt.
Ey, wo du deine Fiktion herbekommst.
Genau, aber nehmen wir mal an, es wäre so, gehen wir mal in den nächsten Tipp rein. So, wir haben CM Punk gegen Jey Uso, haben wir uns schon festgelegt, was machen wir aus Tiffany Stratton gegen Jade Cargill?
Jade Cargill ist so eine, die ist halt so eine Sensation. Ich glaube schon, dass man mit der auch durchziehen will. Kann mir schon vorstellen, dass sie gewinnt.
Ich kann mir auch vorstellen, dass die hier nochmal so einen Moment bekommt, wie seinerzeit, als sie zurückkam und Naomi zerstört hat in Elimination Chamber. Und dass sie jetzt auf einmal über Tiffany Stratton drüber mäht, wie man das einfach nicht erwartet hätte.
Mhm.
So als würde so ein Schalter umgelegt werden. Wirklich, ja. Wie so ein Sturm. Der, ja.
Ja. Kann man machen, das kann man machen. Also ich würde es scheiße finden, sie ist, glaube ich, nicht die Beste, um ein Champion zu sein. So, aber wenn du sie so jetzt heel-turnst und so da reinwirfst, der Schaden ist halt enorm, wenn sie jetzt dieses Match verliert, clean.
Ja.
Deswegen kann ich mir schon vorstellen, man geht hier durch mit ihr. Ja,
ja, könnte ich mir auch vorstellen. Ich meine, auf Tiffany Stratton, ich wette ungern gegen Tiffany Stratton, weil ich glaube, WWE hält echt viel von ihr und auch durchaus zurecht. Mhm. So, das war jetzt kein weltbewegend krasser Run, so. Und ja, sie hat halt die Niederlage gegen Stephanie Vaquer hinter sich.
Ja.
Stimmt. Die hat halt einfach viel gemacht für diese Division, das würde ich schon behaupten wollen, so. Die ist auch jemand, die das Publikum gerne sieht, so. Ist einfach in ihrer Art, auch wenn sie nicht ihre beste Performance jetzt in den letzten Monaten gezeigt hat als Charakter, ist halt einfach jemand, den die Leute gerne sehen wollen. Hm. Sie ist schon vielleicht genau die richtige Gegnerin für Jade Cargill, auch richtiger als zum Beispiel so eine Io Sky oder so, weil es weh tut, sie verlieren zu sehen und Jade Cargill dann over zu gehen über sie drüber. Ich kann mir gut vorstellen, dass es diesen Titelwechsel gibt, ja. Und ich sehe einen Heel Jade Cargill Championship Run gar nicht so negativ. Ich kann mir das gut vorstellen.
Ich kann es halt im Ring nicht tragen.
Das ist okay, aber es gibt halt einfach wahnsinnig viele. Ja, nicht wahnsinnig viele, aber es gibt genug gute Gegnerinnen für sie, die das dann halt schon machen. So. Und das ist halt das Ding. Wenn du ein paar Frauen als Faces mal overbringen willst, dann brauchst du halt einfach jemanden, an dem die sich abarbeiten können. Und dann gib ihm ja halt Jade Cargill.
Du kannst dich halt an Jade Cargill nicht abarbeiten. Also gerade wenn du Faces hast, die irgendwie was brauchen, dann kannst du halt nicht so einen wie Jade Cargill nehmen. Da musst du ja jemanden haben, einen Heel, der halt oder die halt wirklich gut im Ring ist und da was machen kann. Und Jade Cargill ist aber nicht gut. Ist keine gute Wrestlerin. So. Deswegen finde ich immer schwierig, solche Leute dann als Champ zu zeigen. So. Das ist, ja, ich würde es nicht machen als Booker. So. Die können dann eine Sensation sein und irgendwie so Omos-mäßig rumlaufen und irgendwas machen und krass aussehen. Aber ich würde die nicht in solche Spots bringen. Ja. Okay. Ja, mal schauen. Vielleicht wird es ja auch nicht, ne? Müssen wir mal gucken.
Ja, genau. Ich gehe auch mit Jade Cargill als Tipp. Ich bin da deutlich versöhnlicher als du. Ich habe gute Momente in ihrem TBS-Title-Run durchaus gehabt. So. Seinerzeit bei AEW.
Ja.
Sie ist nicht so furchtbar. Sie ist nur als Face wirklich furchtbar.
War sie bei AEW Heel? Ja, ne?
Schon.
Ja.
Nicht durchgehend, aber schon.
Ja, doch. Sie hatte diese Heel-Faction auch und so. Mhm. Stimmt.
So, da geht schon was. Mal gucken.
Jo.
So.
Gut. So, NXT oder was?
Nee, wir wollen noch Blitz-Preview machen. Wir müssen die anderen Matches noch zu Ende bringen, kurz.
Haben wir nicht alles getippt?
Nee, wir haben nur zwei Matches getippt. Wir haben bei Dom gegen Penta gegen Rusev haben wir uns noch nicht festgelegt. Stimmt. Aber es glaube ich. Ja, ist klar, ne?
Ja, beim Three-Way wird er den Titel nicht verlieren.
Genau, sehe ich auch so. Und dann haben wir noch Cody gegen Drew. Es ist wieder mal ein Moment für dich, wo du über Drew McIntyre sprechen kannst. Den will ich dir natürlich nicht nehmen.
Habe ich nicht eben schon alles gesagt zu Drew McIntyre, was ich sagen möchte?
Bin ich mir unsicher.
Dass er Maschine ist. Stimmt, das gibt's ja auch noch. Koderich Rotz gegen Drew McIntyre. Siehst du in dieser Fehde eine Charakterentwicklung von Cody?
Die wird halt so ein bisschen angedeutet, ne?
Weiß ich nicht. Er hat halt den Titel benutzt und Drew geschlagen.
Ja, genau.
Wie ein unehrenhafter Mensch.
Das meine ich halt. Es wird halt so angedeutet und auch immer mal wieder so ein Stück weit angeschnitten, dass es diese dunkle Seite von Cody gibt und dass es irgendwie mit ihm durchgeht. Aber gleichzeitig sagt er dann ja doch irgendwie wieder all die richtigen Dinge und scheint hehre Motive für alles zu haben. Hehre.
Ja. Ja, die dunkle Seite sieht man ja schon seit Jahren bei ihm jetzt irgendwie mal so. Also,
Drew ist nicht der Resonanzkörper für irgendwas, was in Richtung Turn von Cody geht. So. Also ich meine, Drew ist ja schon ein Prototyp geiler Heel.
Geiler Heel. Naja, wenn man Drew McIntyre jetzt so freidrehen lässt gegen Rhodes, dann, dass der halt irgendwie wirklich mal durchdreht, weil das hat Kevin Owens nicht geschafft, das hat John Cena nicht geschafft. Cody Rhodes hat immer seine dunkle Seite irgendwo und ist eine Ecke und eine Kante, aber sie bricht nie durch und macht irgendwas Nachhaltiges mit ihm. Und wenn man, also Drew McIntyre hat die Fähigkeiten, das darzustellen und so etwas herauszulocken aus Cody. Deswegen wünsche ich mir immer solche Sachen bei solchen 0815-Fäden wie diese hier. So, das habe ich jetzt leider auch noch nicht so gesehen und deswegen bin ich so ein bisschen genervt, weil das Einzige, was die beiden gerade machen, ist sich intensiv hassen.
Ja, das stimmt.
So, das ist mir wieder auch zu wenig. So eine dieser Cody Rhodes-Fäden, die mir dann zu wenig sind in der Narrative.
Ja, das verstehe ich total. Du, was tippst du?
Ist Cody irgendein Filmprojekt oder so? Oder ist seine Frau schwanger? Oder ist er irgendwie?
Der ist zweimal Vater geworden.
Der ist jetzt erst Vater geworden, ne? Stimmt. Ja. Vielleicht will Cody ja auch mal ein bisschen. Ich gucke bei ihm halt immer nur auf solche komischen Nebensachen, so. Warum, dass man die mal rausnehmen könnte. Ansonsten hatte ja letztens schon ein Titelmatch irgendwie verloren wieder, ne?
Ja, ja.
Der verliert immer alles, ey. Irgendwann wird der ja nochmal unglaubwürdig. Ich habe immer Lust, gegen Cody zu tippen. Mach ich aber nicht, nee. Nein.
Gehst du mit Cody?
Ich gehe mit Cody, ja.
Ich gehe mit Drew.
Einfach, weil er krass aussieht, oder?
Ich habe Bock da drauf, tatsächlich.
Ja, ich auch.
und, also ich meine, wir hatten das Match der beiden halt, ne? Und wir hatten diesen Moment des Zögerns von Drew McIntyre. Und wir haben die Rampe gebaut zu und jetzt scheißt er drauf und zieht durch. So. Gleichzeitig ist natürlich in Cody Rhodes als, also das ist so eine 51-49 Nummer so.
Ja.
In Cody Rhodes ist nämlich angelegt, dass er auch mit einem durchdrehenden Drew McIntyre irgendwie noch einen Weg findet, doch noch zu gewinnen, weil er alles aushalten kann, was es gibt auf der Welt.
Ja.
So. Aber ich fände halt einfach, ich bin wirklich an diesem Punkt, wo Drew McIntyre mir seit Monaten einfach immer wieder mit geilen Takes über andere in den Ohren liegt, dass ich einfach auch langsam sehen will, wie der so mit dem Titel von oben herab über andere redet.
Mhm.
Weißt du, dieses, ich bin noch lange nicht müde, Drew McIntyre Wahrheiten, unangenehme Wahrheiten aussprechen zu hören,
ja.
Aber ich bin müde, tatsächlich einen Drew McIntyre zu sehen, der die ganze Zeit halt so seinem eigenen Potenzial hinterherläuft und von anderen vorgehalten bekommt, dass es halt ne, halt dann nicht reicht und da so.
Voll, ja.
Ich brauche tatsächlich diesen Moment für Drew McIntyre irgendwie mal wieder. Da hätte ich schon Bock drauf. Weil mir gehen auch die Ideen aus, was du dann noch mit ihm machen willst. So. Viel relevanter wird es halt nicht mehr. Ich weiß nicht, und so ein bisschen Urlaub für Cody ist nicht schlecht.
Ist ja nett von dir, deswegen.
Nee, aber also irgendwie keine Ahnung, weil wenn Drew nochmal verlieren soll, warum hacken wir denn so oft auf Drew rum? Warum muss er nochmal verlieren? So, und jetzt haben wir alle Matches im Prinzip so mit Titelwechseln getippt, bis auf Dominic Mysterio. Warum denn nicht? Also warum soll denn nicht Seth Rollins den Titel verlieren und Cody auch? Das ist doch irgendwie geil. Bring mal Bewegung rein. Ja, ich finde das irgendwie gut. Mir gefällt das. Ich habe keine bessere Begründung als die, dass es mir gefällt.
Okay.
Nehmen wir einfach.
Gut. So. Ist klar, NXT.
Ich habe einen Gedanken, wollte ich gerade noch sagen, aber ich finde ihn nicht wieder. Tja. Er würde irgendwann random auftauchen, wie so ein Tourette.
Im schottischen Hochland untergegangen.
Ja.
Ja.
Gut.
Ja.
NXT.
Ja, Havoc. Ja.
Halloween Havoc.
Ja, was macht NXT mit dir? So, also du hast ja jetzt irgendwie dann wahrscheinlich auch in relativer Kürze wieder alles aufgeholt, so, ne?
Ich habe 2 Monate NXT in 2 Wochen geguckt. Das waren die schönsten 2 Wochen meines Lebens. Nee, ist übertrieben, aber es macht mir sehr viel Vergnügen, tatsächlich. Also jede NXT-Show der letzten Wochen, oder sagen wir mal, vielleicht nicht unbedingt jede, aber so gut wie jede NXT-Show der letzten Wochen war halt eine mit irgendeinem Moment, mindestens einem davon, wo man so war, was? Crazy! Also allein dieser TNA-Invasion-Engel hat so viele geile Momente produziert,
mhm,
so, und so viele Leute dann halt auch einfach wieder zurückgebracht, die direkt bei den, also die direkt ins Herz des Publikums gingen und so.
Ja.
Ich finde, es war eine fantastische Erzählung ohne Verlierer, so. Also im Sinne von wirklich so, für mich war das so richtig gute Invasion-Storyline im Sinne von alle hatten was davon. Mhm. So.
Ja, stimmt.
Ja. TNA hat ja formal sogar gewonnen, technically. Ich fand das richtig gut. Ich habe das richtig gerne geguckt. Ich habe Mustafa Ali gegen Ethan Page inhaliert,
mhm,
und also wirklich verdaut und genossen, wie, also, oh Gott, was Ali für ein geiler Typ einfach ist.
Ja.
Und wie dann auch einfach rauskommt, so dass er nicht nach einem Match fragt, sondern dafür politikt und so. Das ist so ein geiler Charakter. Ich finde ihn einfach so geil und er ist so ein geiler Wrestler.
Ja.
Keine Ahnung. So, also da geht einfach so viel geiler Scheiß ab. Mann, wie heißt der Bruder? Warte kurz, lass mich nachdenken. Leon Slater.
Ja.
Leon Slater ist die Verkörperung von X-Division.
Ja, stimmt.
Das ist so ein geiler Springensfeld-Wrestler.
Ja.
Also,
der Finisher, ey.
Dieser Finisher. Dieser Swanton 450. Das ist doch irre.
Kannst du nicht machen.
Und er sieht jedes Mal einfach Zucker aus.
Den kannst du nicht machen.
Das ist absurd, das geht nicht.
Ja, ich weiß.
So, und auch ansonsten macht er im Ring halt einfach Spaß. Ist todesjung, so. Ja. Er und Javon Evans nebeneinander zu stellen, ist ein Frevel. So.
Die waren sehr, Young Bucks.
Ohne Witz, ne? Wie sehr willst du denn einer älteren Wrestling-Generation noch vorhalten, was die nächste Generation so abreißen kann? Also, das macht richtig Bock. Das ist richtig, also sind beide so ein bisschen weird von ihrem ganzen Talk und ihrer Lingo her, so. Aber, also, wrestlerisch. Ey Mann, NXT macht mir wirklich richtig viel Laune. Es hat wirklich richtig viel Spaß gemacht, weil immer irgendein fresher Scheiß passiert. Ich bin richtig Fan von dem Shit. Es ist im Moment wieder meine Lieblingsshow, so, weil du machst halt an und es passiert einfach irgendetwas, das dich auf jeden Fall grinsend zurücklässt. So.
Mehrmals, ja.
So.
Ja. Teilweise sehr dumm.
Voll!
Ganz dumme Show manchmal. Aber dann halt auch irgendwie wahrnehmend und in Kauf nehmend, dass sie dann dumm sind in den Szenen, wo sie dumm sind.
Ja, ist aber halt unbedingt unterhaltsam.
Ja, ist so. Unbedingt unterhaltsam. Ja. 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 Also ich glaube, vom Personal her ist es eine der nicht so guten Phasen von NXT.
Mhm.
Da ist halt sehr viel ins Main-Roster gegangen, gerade so die letzten Monate. So, ne? Gerade bei der Women's Division sind halt echt viele gerade hoch, so. Stimmt. Julia, Vicaire. Wenn man da noch ein bisschen weiter zurückgeht, Stratton, so, also da, die haben schon ein bisschen federn lassen, so.
Ja.
Auch, ja, genau. Deswegen, das Personal ist gerade nicht so mein Cup of Tea, ganz in vielerlei Hinsicht. Aber da hast du halt natürlich so ein paar dabei, die halt einfach geil sind irgendwie, so. Javon Evans ist halt wirklich ein so besonderer Typ, so, das ist die Zukunft einfach.
Ja.
Hatte ja auch schon Manluster-Erfahrung sammeln dürfen jetzt und so.
Ja.
Er hat in diesem TNA Invasion Angle auch wirklich einen lustigen Job gehabt mit Slater. So, die haben ja auch gegeneinander gekämpft, die haben getaggt.
Ja.
Jetzt telefonieren sie immer so.
Ja.
Jetzt haben sie bei den NXT, jetzt haben sie einfach telefoniert.
Geil. Dann hatten sie bei Halloween Havoc hatten sie dieses absurd unterhaltsame Match mit Mr. Iguana und La Parca.
Oh mein Gott. Ja.
Also den Opener, ne?
Der Opener, stimmt.
Viel mehr so Unterhaltungspublikumsliebling kannst du halt fast nicht in ein Match schmeißen. So.
Ja.
Ja.
Ja, schon krass. Dann hast du aber auch so ein paar ernste und richtig gute Heels bei, wie Ethan Page.
Ja.
Der für mich der Top-Heel ist so.
Bei NXT? Oder generell? Auf der Welt.
Noch nicht auf der Welt.
Alles klar.
Aber er kann das mal werden, ne? Okay. Wobei Trick Williams auch echt einen guten Job macht. So.
Boah, Trick Williams.
Also der ist. Oh, ja, also ist ein ganz interessanter Charakter geworden. Das habe ich ihm nicht zugetraut, dass er das so gehen kann, was er jetzt macht seit einer Zeit.
Doch.
Als TNA-Champ so.
Das war heftig. Geile Entscheidung, ihm diesen Titel zu geben und ihm dieses Selbstbewusstsein zu geben, was er dann und auch mit Trick Williams als Heel wiederzugehen, ist so geil.
Ja.
Trick Williams als Heel ist so top. So auch dieses ganze Hollywood-Ding, so was man ihm dann unterstellt und so. Ricky Saints hat ja schon ein paar geile Sachen gegenüber Trick Williams gesagt und dabei maßgeblich nochmal dazu beigetragen, den Heel Trick Williams nochmal geil zu framen. So. Mhm. Dafür darf er sich gerne dafür bedanken. Trotzdem eine Farce, dass Ricky Saints verteidigt hat gegen Trick Williams. Aber ey Mann, Trick Williams ist, also der würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn der tatsächlich mit dem einen Fuß schon aus der Tür raus ist und Richtung Main Roster geht, so, weil der verlässt NXT als gemachter Mann.
Ja, so. Natürlich. Alter.
Also auch nochmal auf einem anderen Level als das muss man einfach so sagen, als Carmelo Hayes. Mhm. So, Trick Williams hat den einfach links und rechts gleichzeitig, das geht nicht, aber hat er gemacht, überholt.
Ja, doch, er hat die Armspannweite, dass er so
das stimmt.
quasi an beiden Seiten die Arme vorbeiführen kann, wenn er über ihn geht. Ja. Ja, total, Mann, easy, so easy überholt. Als Face damals echt richtig, richtig krasse, heftige Reaktionen geerntet. Dann den Heel-Turn, was man immer wagen muss. Das ist echt ein Wagnis, wenn man solche beliebten Faces dann Heel-Turn so. Aber bei NXT passiert das halt so, ne? Muss man halt irgendwie riskieren, weil die Leute sind ja auch noch ein bisschen in Entwicklung und müssen halt solche Sachen ausprobieren.
Ja.
Hat halt bei ihm dann mit Anlaufschwierigkeiten für mich persönlich dann irgendwann geklappt.
Für mich auch. So, sehe ich auch so. Ja, da musste er reinwachsen. Unbedingt.
Und jetzt ist er, also, wie gesagt, guck dir die NXT von gestern an, die jetzt nochmal. Der ist halt durchgedreht. Geil. Er hatte noch so einen Snap-Moment. Also er war in seinem Charakter und so, aber er ist halt komplett durchgedreht.
Geil.
Da war auch nichts mehr mit Skript oder so. Der hat so viel Mic-Time gehabt und irgendwo gelabert und hat die ganze Folge über Ricky Saints gejagt und die haben sich dann geprügelt und so durch die ganze Folge durch.
Ja.
Mag ich immer so, wenn so Brawls zwischen zwei Leuten durch alle anderen Segmente ziehen, was ist da passiert.
Und dadurch halt gefühlt anderthalb Stunden geht so.
Ja, ja. Genau, prügeln sich anderthalb Stunden.
Das ist so absurd.
Ja.
Das ist vor allem jetzt, wo ich ein wenig Kampfsporterfahrung habe, einfach noch viel absurder. Ja.
Nicht denkbar. Ja. Also wisst ihr, wirklich, die erste und die letzte Szene waren die beiden so, dann Ricky Saints und dann standen sie dann noch irgendwie. Und, also sie konnten nicht mehr beide dann auch so.
Ja.
Sie waren eigentlich Securities, haben die auseinandergehalten, aber die Securities waren eigentlich nur dafür da, dass die nicht umkippen. Ja.
Ja.
So am Ende. Also schon richtig geil gemacht. Also die laden Saints und Williams gerade nochmal richtig auf. Da wird es auch noch ein Aufeinandertreffen geben jetzt. Also schon, ja, Trick Williams, wenn der hochgeht, alter Schwede, war ja auch schon bei Raw. Zumindest stand er mit Fick Joseph da oben im Interview Point.
Ja. Nee, also Pretty Tricky ist der Man, ey.
Ja.
Und jetzt, wo er Heel ist, zieht auch diese Let's Talk About It Line nochmal richtig geil, so. Weil es halt immer wieder dieses Ding ist, mit dem er halt über irgendwas erzählen kann, was an ihm geil ist, über das er gerne reden möchte, so. Das ist halt die viel geilere Catchphrase als What You Wanna Talk About von Cody Rhodes, so. Ne, weil es so charakterformend ist. So, das ist super. Ich finde die richtig gut. Ich finde es auch geil, wie er das manchmal als Statement benutzt und manchmal eben, um ein Thema anzufangen. Das ist super geil.
Das ist halt auch keine Frage, ne?
Nee.
Deswegen die Catchphrase von Cody Rhodes, habe ich dir schon vor ein paar Jahren gesagt. Ich finde die so scheiße.
Ja, ich weiß.
Du kannst darauf ja gar nicht vernünftig reagieren.
Ja.
Da passiert ja nichts. Also das Publikum macht dann mal, Was willst du sagen?
Ja, genau, du kannst ja nicht Ja dazu sagen.
Nein, du kannst gar nichts sagen.
Genau.
Also, kommt der Kellner und sagt, ja, ich würde mal gerne über den Eiseinsatz von Trump in Chicago reden. So. Weißt du, also, was soll denn da? Ja, das ist ganz grauenhaft. Das ist Face of the Comedy, diese Catchphrase hat.
Naja. Ja, verstehe. Ja,
aber Catchphrase-wise ist Trick Williams sowieso ganz weit oben.
Ja, und generell so sein ganzer Talk so und auch die Tatsache, dass er eben so ein bisschen weird redet, zieht als dieser Paradiesvogel-Heel, der jetzt so ein bisschen ist, so hat einfach viel mehr. Das ist so geil, das steht ihm so gut. Er musste da auf jeden Fall reinwachsen, aber der fühlt den Charakter als Heel halt auch einfach mehr, als er das als Face je getan hat.
Kann sein.
Jetzt, wo er da drin angekommen ist, ist zumindest meine Wahrnehmung so, weil der spielt den inzwischen mit so einer geilen Leichtigkeit, dass selbst die Momente, die er weiterhin hat, die halt heavy gescriptet sind, halt einfach viel geiler rüberkommen, als das als Face bei ihm war.
Stimmt.
Deswegen, also ich, das war ein richtig guter Griff, ihn als TNA-Champ zwischenzeitlich noch einmal anders stark zu präsentieren, war ein geiler Griff, auch um das NXT, den NXT-Locker-Room, aber auch das Publikum ein Stück weit gegen ihn aufzubringen, aber dennoch, dann hast du halt Trick Williams gegen Ricky Saints im Main-Event und das Publikum steht halt schon irgendwie dann doch eher hinter Trick Williams.
Weiß ich nicht, ja?
Weiß ich nicht. Also zumindest hat das Publikum sich in meiner Wahrnehmung relativ wenig für Ricky Saints interessiert.
Hm.
Aus all den richtigen Gründen.
Ich weiß nicht. Also das Problem bei Ricky Saints ist, wie gesagt, ich mag den Typen, der kann was, der ist richtig gut. Aber das ist halt so ein natural born heel.
Ja.
Also wenn du jetzt Jade Cargill da hinstellst und Heel-Turns, ey, dann guck mal darüber zu Saints, so, Alter, guck dir den an, so, das ist, der kam jetzt bei Halloween Havoc mit einer Xerxes Goldkette, Goldketten Harnisch raus.
Harnisch?
Also, ja.
Mit einem Harnisch.
Aber der nicht durchgehend ist, sondern halt aus Ketten besteht. Ja. Filigran.
Ja.
Dann guckt er wie so ein Dämon und so. Also, das ist ein Heel.
Das ist auf jeden Fall ein Heel. Das ist ein Heel, dem man mit Anlauf und auf Krampf eine relatable, tragische Geschichte mit Katrina und, aber er ist auch so rooted in seiner Community in New Orleans und irgendwie ans Bein kleben will, die ich halt einfach so forced finde und die halt auch das Publikum nicht juckt. So, da kommt er halt raus und will bejubelt werden und man sieht ihm richtig an, wie er das gerne würde, aber Leute sind halt so, ich weiß nicht. Ja, vielleicht. Und ich bin voll bei dir, das ist ein geiler Wrestler, das ist auch ein geiler Mic-Worker, so, ne?
Ja.
Aber der ist kein Face.
Nee,
ist das
nicht.
Das ist, und gerade diese Geschichte, dieses Typen, der ewige Underdog ist, der immer von allen so weggeschickt wurde, und das muss nicht immer eine Face-Story sein. Lass den doch einfach den ewigen Giftzwerg sein, den keiner wollte.
Mhm.
So.
Ja.
Der sich auch ab einem gewissen Punkt bei AEW rausgegiftet hat. So. Ja,
hat aber bei MJF auch geklappt.
Ja.
Also wirklich, das klappt ja bei genau. MJF.
Und gibt dem die Geschichte, aber also für mich wirklich so. Ja. Ricky Saints als Champ bei NXT ist für mich wirklich eine knallharte Fehlentscheidung. Falscher Zeitpunkt, falscher Gegner, so, ich finde es eine Katastrophe, dass der Oberfemi besiegt hat. Seid ihr dumm, Alter?
Ja, stimmt, ja. Also, ganz vergessen.
Was soll denn das so? Da haben sich fantastischere Wrestler mit einer geileren Performance und einer viel besser verbrieften Resilience die Zähne ausgebissen an Oberfucking Femi.
Stimmt.
Und Lil Ricky soll den besiegen oder was? Wollen mich verarschen? Ja, das ist doch Quatsch. So. Sie mussten ja sogar seinen Main Finisher austauschen, weil er den halt einfach nicht gegen jemanden wie Oberfemi machen kann.
Kann er machen.
So. Also, ich finde,
hat er nicht jetzt einen Tornado DDT als Finisher?
Ja. Ich finde das Timing falsch. Ich finde den Gegner falsch. Ich finde jetzt Trick Williams als ersten Gegner auch eine falsche Entscheidung, weil Trick Williams einfach auch als Heel beliebter ist als Ricky Saints als Face. So. Ich finde es wirklich dumm. Also, ich check das nicht so.
Ja, schwierig, stimmt.
Ich finde es wirklich. Fühle ich null. Ich fühle Ricky Saints nada. Und das ist das einzige Problem, was es bei NXT gibt. Es ist manchmal so offensichtlich ein Experimentierbaukasten-Dings, wo halt einfach mal so Sachen rumgespielt werden, um zu gucken, ob die ziehen. So, dass dann halt auch mal jemand Champ ist, bei dem man eigentlich auch wusste, dass das zu 50% richtig scheiße wird. So. Und ich meine nicht im Ring, ne? Im Ring ist es alles geil.
Ja, ja.
So.
Ja. Rickbert. Er ist.
Von seinem Debüt bis hierhin war alles Kacke.
Ich bin nicht so kritisch. Ich glaube, er hat ja zwischendurch den North American Title gewonnen.
Ja.
Ich glaube, das war okay und das wäre ein gutes Ding, um so einen erstmal in der Midcard zu etablieren.
Ja.
Er kann auch meinetwegen diese heftigen Ansprüche haben und so und auch so ein arrogant face sein und so, sollen sie machen irgendwie. Dann können sich die Leute erstmal an den gewöhnen und kriegen so ein bisschen, kriegen so ein bisschen ein Gefühl für ihn und so, weil man muss sich auch so ein bisschen vorstellen und präsentieren und ein bisschen einarbeiten. Man hat so eine Probezeit bei NXT, glaube ich. Ist ja auch ein sehr eingeschworenes kleines Ding da in Florida. Oder wo sitzen die? Ja, ne?
Aber die touren auch viel inzwischen, muss man ja sagen.
Viel, glaube ich, nicht.
Na schon.
Ja?
Immer mal wieder.
Aber ist egal. Jedenfalls ist es so, ist tatsächlich ein bisschen sehr rushed, so mit dem World Title Runner. So, das finde ich auch ein bisschen zu krass gewesen. Und ja, ich habe es komplett verdrängt wahrscheinlich, dass der Oberfemi besiegt, ist ja maßloser Quatsch. Ja. War der gesehen seitdem?
Nee, ich glaube nicht.
Okay, dann wird der Main Roster irgendwann auftauchen. Alter.
Oberfemi Royal Rumble.
Nee. Oberfemi US Open Challenge.
Digga.
Freitag. Ich sag, kommenden Freitag kommt Oberfemi gegen Ilya Dragunov.
Oh.
Ja.
Okay.
Ja.
Okay.
Ja.
Nicht schlecht.
Oh mein Gott.
Ja.
Ja.
Ich muss sagen, ich, also wirklich.
Oh Gott.
Ricky Saints hat sich für mich von dem Moment seines Debüts, wo er seinen Namen nicht sagen wollte, und mit diesem Revolution-Ding und so, die ganze Zeit künstlich angefühlt. Ich habe ich habe noch keine Sekunde gehabt, in der ich Ricky Saints fühlen konnte.
Okay, ja.
So, das ist für mich ein Kühlschrank. Wirklich so. Es ist wirklich, also ein Kühlschrank, also im Sinne von, so ist nichts daran ist irgendwie heiß.
Achso, ich dachte, du verstehst die Mechanik dahinter nicht.
Ach so, stimmt. Genau, in diesem Podcast ist auch gut, stimmt, du hast recht, auch sehr gutes Bild. Ja, genau, in diesem Podcast ist ja auch gut dokumentiert, in dem vorletzten Q&A, glaube ich, dass Kühlschränke definitiv kein technischer, sondern ein magischer Gegenstand sind.
Das bewiesen sogar.
Ja.
Empirisch besteht. Ja,
klar. Wenn wir für etwas stehen, dann für Empirie.
Mhm.
Ja, also nee, das ist, also wirklich, der ist für mich einfach, also nee, das, ich fühle den gar nicht. Der ist einfach so ein Objekt. Das geht für mich null auf. Es fühlt sich super forciert an. Ich glaube dem nix. Ich habe auch das Gefühl, der will eigentlich was anderes machen. Also was, das stimmt nicht. Ich glaube,
der will WrestleMania-Manager wieder sein.
Ich glaube, der spielt gerade die Rolle, die er eigentlich gerne hätte und lernt dabei möglicherweise, dass sie ihm einfach nicht steht. Das ist, also wirklich so, das ist, glaube ich, die Realität von Ricky Saints gerade.
Vernichtend.
Ja, aber es glaube ich wirklich so. Auch so, wie der das erzählt, so, na, ich musste mich hier durchdingsen und ich wurde da weggeschickt und da, und ich habe gegrindet. Das stimmt ja auch so. Ich finde das ja auch geil, wie der so als, das als Face sagt, über sich selber. Aber gleichzeitig hat er halt auch nicht mehr zu bieten als das. Und ist halt auch einfach vielleicht genau das. So, nicht mehr als dieser Typ, den, Der nie richtig zündet.
Aber der ist doch absolute.
Ja. Gib dem Heal. Als Heal wird der richtig geil.
Ja, also ich bin nicht so kritisch, ich sehe es nicht so vernichtend wie du mit ihm, aber natürlich funktioniert er als Heal besser, weil er Natural Born Heal ist. So.
Ja.
Kann man nicht machen mit der Fresse und so.
Ich will den auch eigentlich mögen, ne? Aber ich finde das alles kacke.
Ja, der ist ja auch gut.
Ja.
So, ne? Deswegen willst du den mögen, na klar.
In jeder Hinsicht ist der gut. Ja. So, der ist am Mic geil.
Diese Promo, auch diese Go-Home-Promo mit Trick Williams, da wo wir am Tisch saßen, da ist er ja auch völlig steil gegangen am Mic.
Voll.
Ne?
Die war richtig gut.
Ja.
Die war richtig gut. Auch als Face-Promo war die richtig gut, aber jetzt überleg dir mal, er hätte frei drehen können. Naja. Aber gut.
Haben wie gegen wir Edge und Bryan Danielson damals bei AEW. Ich weiß nicht, ob du dich an die Szene erinnerst.
Nee, welche genau meinst du?
Da stand er irgendwie, ich glaube, er hatte eigentlich ein Match oder eine Fehde mit Danielson am Gange. Und Edge war aber auch noch irgendwie im Ring als Großvater Face. Und dann hat er irgendwie sich mit so ein Offscript mit Edge angelegt. Hat ihn Buckeye genannt und so.
Oh, die Nummer.
Das war so richtig. Also man sagt, seitdem ging es bei AEW abwärts mit Ricky Starks da. So, weil das so ein bisschen.
Weil er sich zu viel erlaubt hat, mäßig.
Eine Grande beleidigt, so nach dem Motto, ein bisschen zu krasse.
Ja.
Der kann das, also der kann freidrehen, ne? Der,
voll.
Ja, aber ich glaube,
der ist halt ein kleiner The Rock. Also
Mini-Rock.
Ja, wirklich so, also so in diesem, diesem, sein Game ist eigentlich andere runtermachen.
Ja. Ja.
Und da ist er halt echt gut drin. Da ist der wirklich gut drin.
Aber auch. Ja.
Und zwar vor allem deshalb, weil er, also das klingt jetzt fies, aber der hat ja dann doch auch so einen Grind hinter sich, wo man sagen kann, der hat auch selber viel Runtermachen erlebt. So, und
bestimmt.
Das ist halt einfach ein fieser Katalysator. So.
Ja.
Das ist schon geil.
Ja, durchaus.
Naja.
Ja, okay. Ja, kacke, scheiße, stimmt, Oberfemi ist raus. Also der wird 100 pro Man-Roster da aufschlagen. Wie gesagt, US Open Challenge sehe ich, Royal Rumble spätestens. Diese Schmerzen für Dragunov einfach. Ja.
Allerdings. Ja.
Genau.
Gut, haben wir direkt das Titelgeschehen dort abgeklappert, so. Also zumindest den Main-Title.
Ja, es sind ja so viele Titel.
Stimmt.
Ich hatte sonst ansonsten noch später einen Rant über Dark State.
Ah ja, also stell dir vor, Dark State wäre eine Reinkarnation von Spirit Squad. Das wäre schon schlimmer als
das jetzt. Das wäre schlimmer, ja. Das wäre krass. Ja. Stimmt, ja.
Genau.
Ja.
Ansonsten finde ich Dark State spektakulär, weil immer die Leute wrestlen, die am wenigsten wrestlen sollten.
Das ist unglaublich, ne? Im TV kommen immer die ran, die es wirklich einfach gar nicht können.
Ja, also Dion Lennox habe ich gedacht, der hätte durchaus Qualitäten, so, aber irgendwie,
Lennox ist der so ein bisschen aussieht wie, Bones?
Ja.
Anthony Bones, ne?
Genau, so, also Dion Lennox war der, der vorher immer quasi dieser Bücherwurm-Typ war, der Ashanti the Adonis, als er diese Storyline hatte.
Das ist der gleiche?
Das ist der gleiche Typ, ja.
Ist dein Ernst?
Ja. Das war, also war er quasi so der Best Friend von Ashanti the Adonis. So.
Alter
Und als der diese Storyline hatte mit Carmen Petrovic, da war er halt dieser studierte Bücherwurm-Typ. So. Und der ist jetzt durchgedreht und ist immer der, der am meisten rumschreit von Dark State. Das ist Dion Lennox. Und ich dachte halt, das steht ihm gut und er könnte halt so auf dem Rücken halt irgendwie einen geilen Charakter haben, aber der ist ja wirklich der platteste und nervigste von denen in so Storyline-Segmenten. Und wrestlerisch habe ich da ehrlicherweise irgendwie mehr kommen sehen. Osiris Griffin ist schon schlechter von den beiden. Ist schon auch der.
Das ist der Big Man, ne?
Ja.
Ja, der hat ja in dem ersten Match gegen die Hardys hat er ja wirklich. Also.
Ja.
Danach musst du ins Doghouse eigentlich so.
Ja, das ist
Leg Drop einfach ins Nichts gemacht und so. Der ging gar nicht klar.
Ja.
Also er kann einfach nicht wrestlen. So.
Ja, oder hat auf jeden Fall Momente, in denen er einfach brutale Aussätze hat, sagen wir mal so.
Ja, aber solche brutalen, das kannst du im TV nicht machen.
Genau, dann gibt es da noch diesen großen Typ hier, Cutler James. Den finde ich einfach fehl am Platz. Der passt einfach nicht in die Gruppe.
Das ist für mich der Schlimmste. Ja. Also das ist tatsächlich für mich der Schlimmste, weil der hat null Ausstrahlung.
Genau, ich check den gar nicht.
Null.
So. Das ist auch, mir kann doch keiner erzählen, dass das einer ist, mit dem die anderen drei abhängen.
Nein.
Ich finde das unglaubwürdig. Das ist
völliger Quatsch.
Ich finde das einfach wirklich unglaubwürdig.
Ja.
Und hey, und ich habe wirklich einen Platz in meinem Herzen für Saquon Sugars. Ich finde den halt einfach. Ich mag seine Körpersprache, ich mag seinen Slang, ich mag, wie der redet, aber ich mag halt alle anderen drei nicht. Ich mag den auch im Ring. Der ist im Ring auf jeden Fall der interessanteste von denen. Der ist auch nicht fantastisch oder so, aber der hat zumindest was. So. Da könnte was gehen, aber keine Ahnung. Es fühlt sich so ein bisschen an, wie er es verschwendet an die anderen drei. So mein Bild, so ein bisschen.
Du hast mir das jetzt versaut mit dem Lennox, dass das der ist, der Bücherwurm war. Aber, also den finde ich eigentlich so von der Attitüde finde ich den noch eigentlich ganz cool.
Mhm.
So, weil er auch einfach, also gut, neben diesem komischen, wie heißt der? Cutler?
Ja. Cutler James.
Das ist ein bisschen aus wie der eine Typ von Nirvana. Egal. Also neben dem sieht halt jeder irgendwie attitüdenmäßig cool aus.
Stimmt.
So, dieser Big Man, der nicht wrestlen kann, den sehe ich. Also ich kann die von Anfang an halt nicht ab, so, weil die, ich dachte, die sind halt irgendwie ein bisschen ernst und dark und so, aber die sind halt, das sind halt einfach so aufmüpfige Kids irgendwie.
Schon.
Und das habe ich anders erwartet für die. Ich dachte, da kommt irgendwie ein bisschen was Tieferes so raus.
Ja.
So, und kam jetzt irgendwie nicht. Und dann können die jetzt auch, sind die alle sehr schlecht bis durchschnittlich im Ring.
Ja.
So das Spektrum. Ja, auch nicht genug. Und jetzt sind die auch noch Tag-Team-Champs.
Schon wieder.
Waren die schon mal?
Ja, die waren Champs, haben dann verloren gegen die Hardys und haben die jetzt wieder gewonnen.
Warum?
Weiß man nicht genau.
Ja.
Vor allem, wie gesagt.
Also gegen die Broken Hardys sogar, ne?
Ja, gegen die Broken Hardys. Gut, aber andererseits ist halt ein Broken Rules Match gegen eine Gruppe, die sowieso immer zu viert ist, zu machen, halt auch nicht der klügste Schachzug.
Richtig dumm.
Von Matthew und Nero.
Ja, richtig dumm. Ja, gut. Ja, okay.
War jetzt auch nicht das beste Match, das die Hardys in ihrer Tag-Team-Geschichte so gemacht haben.
Vermutlich nicht, ne?
Vermutlich nicht.
Ja, war irgendwie doof. Genau.
Also, ja, und es war halt auch wirklich der telefonierte Moment von irgendwann zerstört Jeff Hardy sich selbst durch einen Spot, wo ihm jemand ausweicht, wo er von irgendwo sehr hoch runterspringt, ist genauso passiert.
Ja.
Und dann verliert halt sein Bruder das Match. Ja, wow. Ja. Ja. Geht so, ne?
Geht so.
War jetzt nicht so spannend.
Nein.
Genau, da sind Javon Evans und Leon Slater auf jeden Fall das spannendere Tag-Team.
Ja, Match ist natürlich Quatsch.
Völliger Unsinn,
ja.
aber sehr unterhaltsam. bei Halloween Havoc gewesen. Schon aber absurd, wie viele Pops Mr. Iguana einfach bekommt.
Ja.
So. La Parca war auch ein bisschen witzig. Ich habe ein bisschen in den Charakter von La Parca reingelesen. Das ist ja der dritte La Parca inzwischen. Das ist komplett legendärer Wrestling-Charakter in Mexiko.
Ja.
Ja, aber ansonsten können wir das vielleicht außer Acht lassen.
Ja, bitte.
Tag Team Division bei NXT gerne mal gut für gute Matches, wenn halt nicht gerade Dark State die Titel haben.
Ja.
So, das ist so ein bisschen das Ding. Aber gut, das ist wahrscheinlich vorübergehend. Möchtest du über Ethan Page sprechen?
Ja, ist ein geiler Heel.
Gut.
Der macht alles richtig. Der macht alles richtig.
Auch, dass der sich mit El Hijo del Dr. Wagner Junior.
Also
bei Junior wahrscheinlich.
Bei Junior. Bei dem Match tat mir so ein bisschen weh im Endeffekt. Also das war wieder so ein Ausrufezeichen dafür, dass WWE halt einfach diese ganzen kleinen Promotions annektiert und halt aber nicht nur irgendwie aufkauft und irgendwie schändet, sondern sondern auch wirklich auch teilweise so ein bisschen demütigt und so. Also dass sie den demaskieren, das ist krass. So, Ethan Page hat den halt so dreiviertel demaskiert.
Dreiviertel.
Das ist schon heftig, so. Dann haben sie, keine Ahnung, TNA haben sie alle Titel weggenommen. AAA haben sie auch alle Titel weggenommen irgendwie. Nicht alle, aber zumindest die World Title so. Dominic Mysterio trägt den.
Ja.
Also Kalani Jordan ist irgendwie TNA Knockouts Champ.
Ja.
So, und also Trick Williams TNA Champ, so, das ist halt
gewesen,
aber das, Mann, ey, das ist schon krass, so. So, ey, wir können euch kaufen, so, cool, dann können wir uns immer ein bisschen mitspielen, aber wir machen klar, dass wir die Fetten sind hier.
Ja, aber gleichzeitig glaube ich schon, dass es dazu führt, dass das Produkt interessanter für die Leute geworden ist.
Ja, ja, ne? Hat ja vorher niemand geguckt, ne?
Ja, genau.
In also, Fall, das, ja.
Das, also, ich check schon, was du meinst, so mit der Wertigkeit und so.
Ja.
Gleichzeitig ist, also ich glaube, für zum Beispiel Mike Santana hätte es keine geilere Storyline gegeben, um den Titel zu holen, Santana, als gegen Trick Williams, Alter.
Hast du das gesehen, das Event und das Match?
Ja.
Alter Schwede.
Ja.
Das Post-Match von Santana, ey.
Ja.
Ja, also der, klar, da ging es natürlich auf jeden Fall auf, wenn du es an Santana festmachst. So.
Zum Beispiel. Also das ist schon geil. Also ich... und ich fand jetzt auch bei dieser Invasion-Nummer sah TNA ja nicht scheiße aus. So, das war jetzt nicht so wie damals, als es das erste Mal so eine NXT-Invasion mit Raw und SmackDown gab, wo NXT auf einmal alles abgeräumt hatte. So. Das war ja geil. Aber,
stimmt.
Aber ich fand es schon bemerkenswert, wie die da ihren Mann Menair stehen durften und so. Mhm. Das ist schon okay. Und dass diese Titel zwischendurch mal in andere Shows rüberwandern und dort Werbung für die Shows gemacht wird. Also ich meine, was die an geilen Wrestlern jetzt einfach durchgehend zeigen bei NXT, die dadurch bei TNA reinschauen, sicherlich. Also ich
weiß nicht, ob sie das machen.
Also ich bin ja einer davon, der dadurch jetzt bei TNA reinguckt. So.
Ja, ich auch.
Weil ich fand das vorher auch schon grundsätzlich geil, weil da viele Namen sind, die ich mag.
Mhm.
So, aber jetzt, wo ich die wieder sehe und neue Leute auch sehe, die ich zum Beispiel nicht kannte, so wie so Leon Slater zum Beispiel, das hat meinen Appetit schon angeregt. So, und ich gucke da halt rein.
Ja, ich hoffe, das machen andere auch. Also es spricht ein bisschen dafür, dass andere auch tun, weil das letzte TNA große Event, ich weiß nicht mehr gerade, wie es hieß.
War es nicht sogar Bound for Glory?
Ja, kann sein. Das war ja auch dann erstmals wieder vor einer richtig großen, vom richtig großen Publikum so.
Ja.
So, die Halle war mal wieder groß. Es tat mir immer so leid, so die letzten Jahre TNA-Events, die waren halt schon immer in so kleinen Sardinenbüchsen. Ja, vielleicht macht das was mit Aufschwung, bla, keine Ahnung.
Ja, warum denn nicht? Okay, aber du willst gar nicht so doll über Ethan Page reden, wie ich dachte. Dann lass mich dich fragen, ob du über Blake Monroe sprechen möchtest.
Blake Monroe. Ja. Booker T macht sie mir auf jeden Fall schmackhaft.
Ja. Booker T zweitgrößter, also sein zweitgrößter Crush ist Blake Monroe.
Ja.
Eindeutig der größte ist Trick Williams.
Ja.
Eindeutig.
Ja, ich denke auch. Ja.
Also wie krass in dem Match Ricky Saints gegen Trick Williams Booker T Full-Heel-Kommentator gegangen ist und einfach Ricky Saints für lächerlich neben Trick Williams erklärt hat, ist wirklich ein Glanzstück des Color-Commentator-Tums.
Stellt Vic Joseph immer, also wirklich vor Aufgaben.
Das ist echt so, ne?
Ja.
Ich glaube, Vic Joseph hat echt Arbeit mit Booker T.
Hat so viel Arbeit. Booker T sitzt da ja auch ganz oft und sagt einfach so, guckt Vic Joseph an und dann sagt er einfach irgendwie sowas, irgendwas Booker T-mäßiges, das ergibt ja nicht mal Sinn, das ist ja phonetisch, aber also keine Ahnung, der sagt halt irgendwas so und dann sagt er das einfach dreimal. Genau. Und aber auch kürzere Sachen, dann macht er einfach so eine kurze Pause, wo Vic Joseph gerade wieder was sagen will und dann sagt er es einfach nochmal. Und dann sagt das nochmal. So, das heißt, es ist wirklich, der macht sich so einen Scherz darauf, diesen armen Fick zu knechten.
Ja.
Oh, es ist traumhaft. Und, ja. Wirklich. Ja.
Ich mag auch die Momente, wo Bugatti Fick Joseph so ein bisschen auch an den Pranger stellt und dann kurz ihn bei seinem richtigen Namen nennt, also richtigen, bei seinem vollen Namen, anstatt diese Kurzform Vic zu nehmen, so Victor, so ganz ernst. Es war für mich mindblowing, dass Vic die Kurzform für Victor ist, darüber habe ich nicht nachgedacht bis zu dem Zeitpunkt. Ja. Aber ich war erst so, wen meint er damit? Und dann so, ach so, weißt du, wieso der Papa, der den Jungen gerade so, weißt du, gerade mit vollem Namen und allen drei Beinamen nennt, so.
So geil.
Herrlich, herrlich, herrliche Dynamik zwischen den beiden, das muss man schon sagen.
Ja, ja, aber zurück zu Blake Monroe.
Ja.
Der wurde recht schnell gepusht jetzt, so, ist ja auch erst seit 5 Minuten da.
Ja.
Und hat jetzt ihren ersten Titel, so. Ist ein steiler Marsch. Erinnert mich ein bisschen an Ricky Saints, so vom Zeitding, so. Die gehen schon steil nach vorn mit ihr.
Ja.
Sind ja auch erfahrene Leute, so, ne. Den musst du natürlich weniger Entwicklungszeit einräumen als jetzt einem Oberfemi oder so.
Nee.
So, ne. Das ist definitiv so, können ja einfach schon sehr viel, so. Blake Monroe hat eine der großartigsten Storylines der letzten Jahre getragen mit Toni Storm zusammen.
Absolut.
So, der muss man nicht mehr wahnsinnig viel beibringen. Man muss ihren Charakter allerdings schärfen, so. Der sitzt bei mir noch nicht.
Ja.
So. Auch so. Da fehlt mir noch was, da müssen wir noch dran arbeiten, so ein bisschen. Wirkt alles so ein bisschen Bootleg Toni Storm bei AEW so. Mit ein paar.
Findest du?
Anderen Elementen noch. Ja, dieses ganze szenisch-filmische so.
Ach so.
Das ist schon alles sehr so an so einen Film, an so eine Filmdiva angelehnt. Auch ihre Optik und so, das ist schon, habe ich schon ein paar unangenehme Parallelen so vorm Auge immer.
Das ist krass. Mir gibt es gar nicht so Toni Storm-Vibes, weil sie halt weniger dieses, in diesem Drama-Ding, was Toni Storm halt als Timeless Toni so hat, weniger dieses Over-the-Top-Unterhaltsame drin hat. Mir gibt Blake Monroe, und das meine ich wirklich im besten Sinne, so Maurice-Vibes.
Maurice, ja.
So, also wirklich so
Ähnlichkeit optisch.
So, ja, durchaus. Aber auch so eine Throwback-Diva halt einfach.
Mhm.
Wieder, die genau damit spielen will, aber gleichzeitig halt, dass sie im Ring völlig andere Qualitäten hat, als Maurice sie jemals hatte, so, ne?
Ja.
Also ich sehe da diese Verbindung zu Toni Storm eigentlich gar nicht so sehr. Also ich check, was du meinst, aber ich find's irgendwie relativ weit weg davon. Aber ja, okay.
Ja,
ich bin aber trotzdem bei dir. Sie ist bei mir auch noch nicht ganz angekommen als Charakter. So.
Ja.
Das unterschreibe ich.
Ja, und dadurch, dass sie dann halt eben diese, das ist ein bisschen das wie bei, so diese Sachen wie Aleister Black und Selena Vega mit Cross und Bordeaux, da sehe ich irgendwie zu viel Parallelen. Ich sehe jetzt bei Monroe und Toni Storm sehr viele Parallelen und so. Das ist, ich kriege bei vielen Charakteren gerade irgendwie nichts Neues serviert, sondern irgendwie aufgewärmt. Und wenn es dann sogar noch auf einer anderen Promotion auch passiert, ist es für mich dann sehr schwer, dahinter zu kommen. So. Ja, deswegen muss man gucken. Ich mag ihre kleinen Videos, so, die sie so dreht und so. Das macht schon auch irgendwie Spaß. Sie hat ja auch doch diese Dark Side so in sich.
Ja.
Das sah man jetzt bei der aktuellen Show, da saß sie in der Badewanne. Deswegen ist Booker T danach auch komplett durchgedreht, als das Video vorbei war. er hat nicht Just Meat gerufen, zum Glück.
Oh, du Schmutziger.
Da ist sie halt zwischendurch immer wieder so. Also ich saß da drin und hat irgendwie böse Sachen gesagt und teuflisches Zeug so gesagt, so echt, keine Ahnung, ich mache alle tot. So, auf eine suffisante Art. Aber dann gab es immer so ganz kleine flackernde Ausschnitte, wo sie dann irgendwie in dieser Badewanne saß und wie so ein The Ring-Mädchen aussah.
Ja.
Und auf einmal so komisch, wirklich dämonisch war irgendwie so. Ja. Das heißt, sie hat da schon so ein paar Seiten, glaube ich, ein paar Facetten in sich, die interessant werden könnten. Muss man mal schauen, wo das hingeht. Ich glaube, sie ist am Anfang und findet sich noch.
Ja, das ist, glaube ich, auch, genau. Also auf der einen, ich mag bei ihr tatsächlich diesen Gegensatz zwischen dieser lasziven Diva, weißt du, mit so Finger zwischen die Zähne so draufbeißen und dann auch, wie sie auf den Titel gebissen hat und so.
Ah, ist mir auch und alles Toni Storm,
Alter. Dem Liebkoster, der, I get it. So.
Sexualisierung einfach so, ne?
Ja, ja, aber die hat Toni Storm ja auch nicht erfunden.
ja. In der Diva-Haftigkeit mit Film und so schon so ein bisschen.
Und die, aber dann halt dieses schmutzige, düstere, dunkle, blutige dahinter, während sie nach vorne raus halt diese strahlende, immer in weiß gekleidete, Diva darstellt. So, das hat Potenzial.
Das Weiß ist interessant, ja.
Und stimmt. Das hat vor allem Potenzial mit einem Gürtel. So. Also ich glaube, sie ist als Charakter, als Heel genau richtig. So. Also es war, da hat man sie schnell gesehen, dass es sinnvoll ist, sie Heel zu turnen. So.
Ja.
Ist genau richtig und sie ist auch jemand, dem ein Gürtel nur was Gutes bringen kann. So. Und die auch für den Gürtel, glaube ich, gut ist.
Der ist sogar weiß, der Gürtel.
Ja.
Das ist ja super. Der ist weiß-rot.
Ist so.
Pommes Mayo. Ja.
Pommes Mayo-Gürtel. Genau, jetzt ist er erstmal North American Champ. Ja. Mal gucken. Ich hab Bock auf Blake Monroe.
Ja, die kann ja was. Die ist jung und so. Die hat richtig, ja, die macht schon Spaß, ich glaube. Da kann man noch ein bisschen was erwarten. Wird aber auch nicht ewig bei NXT sein. Machen wir uns nichts vor.
Das glaube ich auch nicht.
Ja.
Ja, und dass man dann Sol Rukas Verletzung dafür genutzt hat, damit Zarya an ihrer Stadt so ein Championship-Match haben kann und die Storyline zwischen den beiden so, die irgendwie ja von allen immer so auseinandergetrieben werden wollen, fand ich auch irgendwie eine süße Lösung so mit dem, was das dann so an Drama erzeugt hat.
Ja, das ist sehr clever. Also sie hat auch gesagt, so sie nimmt den Leuten einfach, die jetzt gegen diesen Titel für den Titel kommen, so sie nimmt ihnen einfach alles, was ihnen lieb ist. So hat sie ja bei Soul auch gemacht. Hihi, dann lacht sie so. Also ne, jetzt vielleicht sogar die Freundschaft mit Zarya so den Titel. Also das ist schon ein richtig richtig böser Charakter. So und es braucht mal wieder so richtig diese evil Leute.
Voll.
So die braucht es tatsächlich. Es gibt oft so ja so richtig Boshaftes hast du bei WWE gar nicht so.
In Rollenspiellogik gesprochen ist ja tatsächlich Blake Monroe vielleicht die einzige chaotisch böse Person.
Ist sie chaotisch? Ich glaube nicht, dass sie chaotisch ist. Das ist schon alles sehr berechnend und da passiert nichts aus Willkür oder so.
Aber
ich
glaube,
sie ist eher neutral böse.
Ja, okay, das sehe ich. Also rechtschaffen böse ist sie nicht.
Nee, neutral würde ich sagen.
Der hat ja keine Regeln, denen sie folgt, sondern sie ist so, wer zu mir kommt, den. Aber mal sehen, wenn es nämlich nur diejenigen trifft, die sie herausfordern, dann gehe ich neutral mit. Wenn sie aber sich dann anfängt, selbst Gegnerinnen zu picken und die einfach so, weißt du, wirklich so richtig Endstufen-Bully-mäßig sich anfangen, Leute raussucht und sich überlegt, jetzt könnte ich dein Leben zerstören.
Das, so. Und da sind so viele, ne? Ja. So eine Rand Sinclair.
Ja, voll.
Zerstörst du innerhalb von zwei Episoden, so, ne?
Safe.
Ja. So, ne? Tatum also, Paxley.
Gute Überleitung.
Kannst du alle super zerstören, weil die echt alle.
Da könnte halt in Sachen Chaos gut was gehen. Also könnte einer der interessanteren Charaktere sein, die gute Blake. Schauen wir mal.
Geil.
Ja, Tatum Paxley, Alter. Tatum fucking Paxley holt sich von JC Jane, dem most beatable NXT Women's Champ ever.
Hallo.
Haben andere über sie gesagt,
ja, ne? Haben andere gesagt. Ja.
Nicht ich sag das, andere Leute sagen das.
Sports Illustrated sagt
das. Sports Illustrated sagt das, genau. Ja. Danke, dass du drauf eingestiegen bist. Aber Tatum Paxley ist einfach in eine Heel-Faction als Face overgegangen, als wäre ihr Name Sami Zayn.
Ja. Ja, genau. Nur ein bisschen schneller. Ja, ist nicht nur Overgang, ist jetzt auch Champ, wirklich. Der ist
im Gegensatz zu Sami Zayn.
Crazy. Also, ja, ist eine schöne Geschichte und es ist voll für Izzy Dame, es ist richtig geil. So, Izzy Dame wirkt extrem krass in dieser Rolle mit ihr, so, weil man, also es ist klar, dass sie irgendwie turnen wird und dass Izzy Dame nicht zufrieden ist mit dem, was da passiert. So, und das wird auch bei dieser NXT gestern nochmal deutlich.
Ja.
Und Tatum Paxley ist einfach so unschuldig rein weird, dass sie davon einfach, dass das alles an ihr abprallt, sie nichts sieht und einfach sie ihr Ding macht. Also es ist so ein völlig, also dieser Charakter Tatum Paxley ist schon sehr unique.
Der ist total super. Also wirklich, ich finde so diese, wie sie es geschafft haben, sie ist ja super weird, auch mit diesen Puppen und so, ne? So ein wirklich überspitzte Außenseiter-Person aus ihr zu machen, mit der Leute aber trotzdem, trotz dieser Weirdness, halt einfach relaten und bonden. Die ist ja beliebt. Leute wollten das ja sehen. So. Ja, ja. Und ich finde es auch total süß, wie sie angefeuert wird, so, ja, in einer Heel-Faction, so, und wie sie, dadurch, dass sie eben so ein Außenseiter war und dann von dieser durchtriebenen Izzy Dame aufgenommen wurde, die alle anderen FreundInnen von ihr fernhalten wollen, von Tatum Paxley,
ja,
so, und damit ja noch, und dass so eine Unschuld dabei dann auch ausstrahlt, obwohl sie im Ring ja auch einfach knüppelhart ist im Zweifelsfall, die Gute. Ja, so, ich find es schon geil und eben sehr, sehr relatable, so, ne? Weil du hast dann diese durchtriebene Femme Fatale in Izzy Dame, die dann irgendwann halt innerhalb ihrer Faction putschen wird, genauso wie ihr Freund Bron Breakker.
Ja. Und das Schöne ist, man hat jetzt aber auch gesehen, zu dieser ganzen vermeintlichen Naivität kann Tatum Paxley tatsächlich auch so ihre Frau stehen und ist halt so wirklich, kann auch ganz ernst und krass sein. Die hat jetzt irgendwie, sie kam jetzt irgendwie raus Culling kam raus und dann standen sie da alle und Tatum hat sich gefreut und so. Dann hat Tatum gesagt, ja, ich will jetzt einfach hier, ihr habt irgendwie bei Halloween Havoc, habt ihr dieses Spinning-Rad irgendwie vermisst, habe ich gehört. So, was wir bei Halloween Havoc eigentlich immer machen mit Matches. Stimmt. Und so Stipulations. Ja, ich habe das geholt. Und dann mache ich jetzt einfach, da habe ich die Namen draufgeschrieben von den Frauen hier und dann suche ich mir meine Gegnerin da aus und dann machen wir ein Match. So, hat sie gesagt. Und Izzy Davis hat so, Alter, kannst du machen so, ne? Du hast, die Leute müssen das verdienen und so, wollte das halt nicht.
Ja.
Und dann sagt sie aber so, ja, nee, doch, finde ich eine gute Idee, ich mach das jetzt. Und dann rennt sie los, und Culling rennt hinter ihr her und dann dreht sie das Rad. Und dann sagt Sean Spears noch irgendwie zwischendurch so, ja, Izzy Dame steht da gar nicht drauf. Und Tatum dann einfach so, was? Ja, ja, ach, mein Gott, wir bekriegen uns doch nicht. Wir sind doch Freundinnen und so. Und dreht dann das Rad und dann, ja, geht's. Also, The Culling läuft ihr gerade wirklich sogar buchstäblich hinterher.
Ja.
So. Und kommt einfach nicht mit dieser, ja.
Quirligkeit
in, ja, Endform, so.
Ja, ja.
Das ist so krass, so krass.
Super witzig.
Ja.
Also ich finde wirklich, also diese Geschichte von so einer Außenseiterperson, die ausgenutzt werden will von jemandem, also jemand versucht gerade sie auszunutzen, so Izzy Dame wollte ja offensichtlich eigentlich selbst gerne diesen Spot haben gegen, ja, Jacy Jayne, die aber mit ihrer guten Seele und halt dem Selbstbewusstsein, das sie dann daraus schöpft, so, dass sie mit dem, was sie macht, halt irgendwie ankommt und die Leute hinter ihr stehen, so, weil sie hat ja mit dem Publikum eine Connection, die echt ist,
ja,
so, dass sie den damit auf der Nase rumtanzt, ist halt super gut. Das ist alles voll cute, relatable,
ja,
ist schön erzählt. So, hätte ich nie im Leben Geld drauf gewettet, dass im Jahr 2025 Tatum Paxley Women's Champ bei NXT wird.
Nein, das war bei Jacy Jayne schon weird.
Aber das hätte ich, also dreimal hätte ich auf Jacy Jayne, ja, ja, Geld Tatum gesetzt, bevor ich über Tatum Paxley nachdenke. Finde ich überkrass. Also finde ich einen richtig mutigen, geilen Move.
Ja.
So, weil die kann was.
Ja, voll.
Die ist eine spektakuläre Wrestlerin.
Ja.
So. Die ist nicht perfekt, so. Das sind nicht alle Matches immer super sehenswert und ehrlicherweise ist Jacy Jayne vielleicht die schlechteste Gegnerin für sie, die man finden konnte, weil die beiden nicht gut zueinander passen.
Hm.
So. Auch so timingmäßig und so. Saß ja da nicht alles. Aber Tatum Paxley kann eine Menge.
Ja, glaube auch. So ein Grundding, was ich gerade echt bemerkenswert finde bei WWE, egal in welcher Show, und kritisch sehe vor allem, man hat halt gerade eine unfassbare Menge an diesen weiblichen Odd-Couples. Du hast 4 oder 5 in der Form.
Asuka, Kairi Sane, Tatum Paxley,
Izzy Dame. Ja, Alexa Bliss und Charlotte Flair,
ja,
als erste wirklich, die das so richtig,
ja,
krass fahren. Dann hast Sol Ruka und Zarya ist auch so etwas.
Ja. Knackst auch die Freundschaft.
Ey, das ist schon irgendwie.
Dann Bayley
und Lyra.
Lyra Valkyria.
Ey.
5, ja.
Das ist mir zu viel gleichzeitig.
Stephanie in jeder Show. Stephanie Vaquer und Nikki Bella.
Ja, die sind noch kein, die haben keine richtige Storyline zusammen und sind kein Tag-Team und sonst
aber
was.
Aber die sind Freundinnen, ich wollte nicht darüber sprechen eigentlich, weil es mir so das Herz, ja, bricht, das dass wir...
Ja, das, ja.
Aber
das
andererseits ist gut, dass wir im letzten Podcast diesen Punkt noch machen konnten, als die Welt noch okay war, ja, und Stephanie Vaquer für sich stand.
Kein
und
Running zack, gemacht hat für Nikki Bella. Ja.
Genau, und zack, im nächsten Moment machen sie alles zunichte. Deswegen gut, dass wir diesen Moment noch vorher hatten. Ja, aber ja.
Und das ist mir in der Gleichzeitigkeit gerade zu viel, so als wenn, ja, also warum.
Als wenn weibliche Beziehungen immer so funktionieren würden.
Genau, warum stellst du mir 5 weirdo Couples dahin, so, die nicht irgendwie, soll das lustig sein? Ich weiß nicht. Also
ich überlege gerade, wo es das bei den Männern gibt. Bei den Männern haben wir das bei Axiom und Nathan Fraser.
Wir hatten Miss und Hayes jetzt. Das ist jetzt
beendet geknallt. Worden. Ja. Hayes Faceturn?
Hayes, ja.
Looks like it.
Ja, so. Schon.
Gut
ja,
so.
Schon.
Gut so.
Denke auch.
Zurück zum Him-Gimmick. Ja. Könnte ich mir gut vorstellen.
His Infernal Majesty. Ja. Willowalo macht den Theme-Thong dann und so. Sehe ich auch.
Ja. Aber ich glaube, das war's, ne? Mehr. Achso, nee, doch. Die Usos.
Die Usos sind auch ein Ortkappel.
Ja, ist ja so.
Die Usos sind kein Ortkappel.
Doch.
Na, das sind Brüder, die irgendwie gerade ein bisschen Probleme haben.
Ja. Schon.
Aber es ist nicht diese konträren Charaktere so, weißt du? Die,
nee, okay, ja.
Wie so Alexa Bliss und Charlotte Flair.
Wobei doch, so. Im Moment schon irgendwie. So, weil du hast den altruistischen Jimmy, alles für die Familie, und du hast Ego Jay. Lil Roman. Ah, schon irgendwie.
Lil Roman, ja.
Schon irgendwie. Aber ich check, was du meinst, ja. Aber es ist schon ein Motiv, das auffällig oft bei weiblichen Konstellationen gefahren wird. Ja, das sehe ich auch.
Ja.
Weird.
Gut. So, aber, wollte ich noch dazu sagen.
Aber Izzy Dame und Tatum Paxley ist, glaube ich, die beste all dieser Paarungen.
Ja, sie nehmen, glaube ich, auch am meisten mit.
Ja, davon. Also ist am stärksten die, wo ich sagen würde, beide Charaktere nehmen daraus was mit.
Ja, denke ich auch. Im Endeffekt wird das krass sein. Ja. Gerade Izzy Dame gefällt mir auch voll. Ist der leisere Charakter, muss man darauf achten. Ja. Aber die nimmt richtig was mit. Die hat, also Izzy, am Ende irgendwie stand jetzt dann Paxley noch mit der Gewinnerin dieses Raddrehens da noch irgendwie backstage und dann kam Izzy Dame halt direkt so an, weil die haben sich nett unterhalten dann so. Es war eine Face, die er gewonnen hat und dann stand die da so, oh ja, lass mal irgendwie kämpfen und so, ja, machen wir und sowas. Und dann kam Izzy Dame an und hatte halt so richtig wieder Tatum Paxley isoliert so von ihr. So hat so einen bösen Blick hinter der hergeworfen und so und hat Paxley dann so mitgenommen. Also auch die macht da ganz viel in Sachen Heel-Charakter. So. Ja. Die wird auch so ein richtiger Vicious-Charakter.
Voll.
Auch wie die fertig machen, wie sie aussieht tatsächlich, wie sie gestylt ist und so. Das ist schon so ein richtig unangenehmer Vibe.
Voll. Finde ich auch. Ich finde auch geil, wie sie so die Sean Spears spielt, finde ich, die Culling-Rolle gerade geil. Weil er sich sehr doll zurücknimmt und immer so ein Beobachter ist, der immer gönnerhaft guckt, als wäre er der Strippenzieher, aber in Wirklichkeit weiß man halt einfach nicht, ob er sich irgendwas davon gerade, also ob das irgendwie nach einem Plan läuft oder ob er sich das einfach nur gerade anguckt, weil er das witzig findet, was so passiert ist, halt, nachdem er die Leute zusammengeschmissen hat. So.
Ja.
Das finde ich schon ganz geil. Das macht er sehr gut, weil das gibt Izzy Dame Platz, so ein bisschen zu wirken wie die de facto Matriarchin in dem Ding. Wo man aber halt auch nicht weiß, ob Sean Spears nicht einfach nur darauf wartet, bis Izzy Dame das entgleitet, damit sie damit auf die Schnauze fällt, damit er seine Rolle wieder zementieren kann. Da ist so viel Spannung drin. Ich find das geil.
Ja, weil man die Motive von Spears gar nicht so kennt, ne?
Genau. Mhm. Und das finde ich total gut. So, ich hätte nie gedacht, dass The Culling mal so interessant wird.
Stimmt. Richtig, ja, stimmt. Das ist echt interessant. Man weiß, ja, sein Verhalten, ich beobachte ihn auch immer so, während er beobachtet.
Ja, genau.
Der macht gar nicht viel.
Nee, Aber der geht dann halt mit. Der geht auch selbstverständlicher, zum Beispiel freut er sich für eine Tatum Paxley.
Ja.
Und man weiß halt nicht, ist das ehrliche Freude, weil ein Plan aufgegangen ist, oder ist das halt gute Miene zum bösen Spiel, weil er einfach viel professioneller durchtrieben ist als Izzy Dame, die da im Zweifelsfall ihre Emotionen nicht unter Kontrolle hat.
Mhm.
So, und er kann halt einfach gerade die Rolle, die von ihm erwartet wird, damit die Illusion aufrechterhalten bleibt, besser spielen. So, ist total interessant.
The Culling, bessere The Vision.
Das ist hart, Alter.
Sean Spears über Seth Rollins.
Ja. Izzy Dame, der bessere Bron Breakker. Hat in der die ist doch auch größer als er, oder?
Natürlich ist sie größer als er.
Ja,
hat er Nico bessere Big Man als
Reed. Das ist jetzt eigentlich Quatsch. Ja. Auch so ein, ja. Izzy Dame und Bron Breakker ist schon interesting. Na gut.
Jo. Schön.
So, ach so, Dings. Ich habe noch einen Charakter, zu dem ich eine Frage hätte, wie du den findest.
Eine Frage?
Ja, die treibt mich ein bisschen um. Miles Bourne,
Alter. Gar nicht. Finde ich ganz schlimm.
Finde
ich
ganz schlimm?
Ja.
Okay.
Finde ich ganz schlimm, leider. Ist ein guter Wrestler.
Ja.
Der macht richtig Spaß. Der hatte jetzt ein Match mit seinem Bro hier, mit Tavian Heights.
Ja.
Richtig geiler Wrestler, richtig geiles Grappling und so, aber.
Hat auch in dieser ganzen Invasion-Nummer eine geile Rolle gespielt, so.
Ja, aber er gibt mir gerade gar nichts. Ich fand das früher ganz, ganz cool, so irgendwie mit seiner Awareness-Story da, als er das Titelmatch hatte. So, das war ganz cool. Aber nach, danach war für mich nichts mehr. Für mich tot.
Ja. Er ist halt sehr doll Vollgas-Face, ne? So, ist mir auch zu doll, gibt mir auch zu wenig, leider.
Ja.
Hat mehr Potenzial.
Ja.
Aber ich finde es total interessant, dass die das gesehen haben und den pushen, so, weil der halt nicht viel mehr hat als sein In-Ring. Das ist ja kein derbe charismatischer Typ oder sowas.
Null, ja.
Ne?
Ja.
Ja. Aber gut. Okay, war irgendwie noch so eine Frage, weil irgendwie redet man nicht über den, weil er ist so ein bisschen unscheinbar halt.
Hat einen Grund,
ne?
Ja.
Genau.
Ja.
Gut. Ja, so, das war doch ein Rundumschlag, oder?
Haben das wir was? War ein Karlschlag, ja.
hast du noch was? Karl, ach so, vermisst du in, noch eine Frage. Wie doll vermisst du, jetzt fällt mir nicht mal mehr der Name ein. Schade.
Dann ist es ja bestimmt genauso wichtig wie bei Miles Porn.
Ja.
Ja.
Okay. Verdammt. Nee, aber also Lainey, ach komm, wir reden jetzt nicht über Lainey Reed.
Wer ist Lainey Reed?
Das ist jetzt die neue Dritte bei Dings. Fuck, Alter, ich krieg keine Namen mehr hin.
Du meinst Fatal Influence.
Fatal
das
Influence.
Ist doch, das ist doch hier Isla Dawn. Ist das nicht Isla Dawn?
Nein.
Come on, die sieht genauso aus wie Isla Dawn.
Nein. Ich bitte dich.
Layla Reed, Kelani Jordan.
Lainey Reed heißt die Dame.
Oh. Was hat Lainey? Shoutout Lainey. warum? Lainey ist bei Fatal Influence?
Ja, ja.
Ja, ich dachte, die hatten Isla Dawn jetzt irgendwann entlassen vor ein paar Monaten und jetzt ist die wieder da und läuft da mit. Dass ich war mir sicher, dass das Isla Dawn ist. Sieht genauso aus.
Redet aber halt einfach auch normales amerikanisches Englisch und nicht dieses Kauderwelsch, das Isla Dawn gesprochen hat. Was? Isla Dawn hatte wirklich einen crazy Akzent, Alter.
Ja, ja.
Das ist so wirklich wild.
Es ist nicht Isla Dawn.
Ist nicht okay. Isla Dawn, nee. Aber nee, okay, alles gut. Dings. Ich habe wirklich krass vergessen, wie denn die Dame hieß, die sie ersetzt hat. Das ist echt fies von mir. Mein Namensgedächtnis ist so kacke. Jasmine Nix, dankeschön. Wir sind aber auch so tief in diesem Podcast drin, da kannst du von mir nichts mehr erwarten.
Ja, ist gleich Mitternacht.
Ist gleich Mitternacht, ja, ist wirklich so. Okay, ja, machen wir aus. Hast du einen guten Gunther-Abschluss mit?
Gunther ist nicht da, ey.
Doch.
Watschen, links, rechts, zack, vorbei.